Ich gehe jetzt zur Nahrung.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Vortrag. Wir haben ein ganz riesiges Thema vor uns, die Evolution des Menschlichen. Also es heißt, es geht um die Entwicklung des Menschen im Zusammenhang mit der Entwicklung der ganzen Natur. Und ich möchte dabei vor allem auch Bezug nehmen auf unsere Ausstellung, auf die Wandtafeln, die wir hier haben, wo auch an manchen Beispielen eben gezeigt wird, welche Ansichten oder Steine entwickelt hat bezüglich der Menschheitsentwicklung, der Weltentwicklung überhaupt. Und ich muss Sie gleich von Anfang an warnen, was Rudolf Steiner macht, ist einmal die ganze Welt- und Menschheitsentwicklung aus einer ganz anderen Perspektive anzusehen, als das heute meistens vorliegt. Nicht wahr? Wir haben heute eine sehr ausgefeilte Evolutionslehre etwa in der Naturwissenschaft, in der Biologie, sehr stark verwoben mit all dem, was Genetik betrifft und dergleichen, genetische Anlage und die Auslese, die damit verbunden ist. Also alles das etwa, was an die Grundlehren Darwins anknüpft, aber im Zuge der Zeit verfeinert wurde, aber das eine Perspektive auf die Welt wirft, allein aus der, sage ich einmal, materiell-physischen Perspektive. Das heißt, hier wird betrachtet, wie sich die Entwicklung der Welt vermutlich abgespielt hat, wenn man nur das Physische betrachtet. Die Frage ist, ob diese Perspektive ausreicht, um alle Phänomene in der Natur zu verstehen. Wir haben sicher sehr viele physische Phänomene in der Natur, nur das ist schon gar nicht mehr nur physisches. Es ist der letzte Rest eines Lebendigen, das Holz hier zum Beispiel. Was würde so in der Art nicht entstehen, wenn nicht etwas Lebendiges zugrunde gelegen hätte? Die Frage ist, kann man das Lebendige aus dem rein physischen, aus dem rein physikalisch-chemischen heraus erklären? Es gibt ja dazu einige Ansätze in der Naturwissenschaft, aber ich sage einmal noch nicht hundertprozentig befriedigende. Und ein weiteres ganz wesentliches Phänomen, das die Naturwissenschaft in Wahrheit vor ein Rätsel stellt, sofern man dieses Rätsel überhaupt betrachtet und nicht beiseite schiebt, das Rätsel des Bewusstseins. Wie entsteht aus Leben Bewusstsein? Also Bewusstsein, das wir bei den Tieren schon in einer gewissen Weise voraussetzen müssen, tun nicht alle Naturwissenschaftler interessanterweise. Manche sagen, ja, das ist ein automatischer Prozess, der abläuft, und wenn das Tier irgendwie piekset, dann geht halt automatisch irgendein Laut los und mehr ist nicht dahinter. Aber gut, das sind extreme Ansichten. Die meisten sind doch der Ansicht, dass das Tier auch etwas erlebt, also Bewusstsein hat. Und der Mensch hat dieses Bewusstsein hoffentlich auch, wenn er nicht gerade schlaft. Und er hat sogar noch mehr, er hat so etwas wie Selbstbewusstsein, ein Wissen von sich selbst. Das hat das Tier in diesem klaren, bewussten Sinn, wie es der Mensch hat, eigentlich nicht. Alles das sind Phänomene, die aus dem rein materiellen nicht oder schwer erklärbar sind, nein, eigentlich nicht erklärbar sind. Das hat schon im vorigen Jahrhundert ein Physiologe so in einer prägnanten Rede, in seiner sogenannten Ignorabimus, Rede festgehalten, er hieß Émile Dubois-Raymond, und diese berühmte Ignorabimus-Rede hieß, es gibt Grenzen des Naturerkennens und dort werden wir nie weiter dringen, denn es wird für ewige Zeiten unklar bleiben, warum eine Anzahl von Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoffatomen irgendwann einmal anfangen zu sagen, ich empfinde Rot, ich empfinde Glück, ich empfinde Freude. Das ist an sich nicht verstehbar aus rein physikalischen Prozessen heraus. Also dieser Sprung vom Physikalischen zum Bewusstsein ist ein Sprung, der bis heute für die Naturwissenschaft nicht nachvollziehbar ist. Nicht nur, wir können zum Beispiel Gehirnprozesse beobachten heute bis in die Details hinein, wir können zuschauen heute wirklich, was beim Denken im Gehirn passiert. geht wunderbar. Also es gibt heute die sogenannte Positronen-Emissionstomographie. Da kann man aktuell zuschauen, wenn man denkt, wie sich die Blutströme zum Beispiel im Gehirn verändern. Das kann man aufzeichnen. Und dann sieht man, wenn man logisch denkt, also konzentriert sich das Blut da vorne und so weiter. Und wenn man mehr visuell betrachtet, konzentriert es sich mehr hinten. Also das kann man sehr genau verfolgen. Wenn ihr einen Willensimpuls habt, dann sind da auf der Seite irgendwo, tut sich etwas, wird es stärker durchblutet. Also man kann genau zuschauen. Und die Frage ist trotzdem, wie entsteht aus diesen Gehirnprozessen Bewusstsein? Oder was haben diese Gehirnprozesse mit Bewusstsein zu tun? Denn wenn ich beobachte, was da an Blut fließt, was an elektrischen Impulsen vielleicht durch die Nerven saust, was hat es damit zu tun, dass ich Rot erlebe? Dass ich ein Gefühl der Liebe erlebe, nicht wahr? Dieses innere Erleben ist etwas so völlig anderes als das, was sich äußerlich tut. Wir sehen nur, dass ein gewisser Zusammenhang offensichtlich vorhanden ist. Nicht wahr? Wenn in der Gehirnstruktur zum Beispiel was gestört ist, dann funktionieren gewisse Dinge nicht. Dann tut man es mit dem Denken schwer. Wenn da also im Vorderhirn irgendwo Schädigungen sind, tut man es schwer. Wenn da auf der Seite Schädigungen sind, entsteht plötzlich eine Lähmung vielleicht. Wenn da ein Blutgerinnsel ist, können wir die rechte Seite auf einmal nicht mehr bewegen. Also es gibt gewisse Zusammenhänge. Aber gerade diese Interaktion des Bewusstseins mit dem physischen Körper, wie funktioniert das? Das sind alles so Rätselfragen, weil der physische Körper ist aber nicht ein Automat, der das für sich bewusstlos tut. Wir sind kein Roboter, der das für sich tut. Wir erleben etwas dabei und wir haben einen freien Willen. Wir entscheiden und haben das Bewusstsein, ich entscheide mich jetzt mit der Hand auf den Tisch zu hauen, zum Beispiel. Das passiert nicht von selber. Also wie geht das alles zu? Also es sind viele Rätselfragen eigentlich offen, die im Grunde heute naturwissenschaftlich nicht geklärt werden können. Und das Ganze hängt vielleicht auch stark damit zusammen, dass wir überhaupt in eine Weltsicht eingetreten sind, wo wir sehr stark scheiden zwischen einer objektiven Außenwelt und einer subjektiven Innenwelt, so nennen wir es. Also alles, was wir Gefühle nennen, auch was wir Gedanken nennen, was wir das Erlebnis rot, grün und so weiter nennen, das haben wir das Gefühl, das ist subjektiv. So erleben wir es halt heute. Wobei die Frage ist, was ist subjektiv? Irgendwo in uns da drinnen passiert es. Aber welche Art von Realität oder Nicht-Realität das hat, ist schwer nachvollziehbar für uns. Nur eines wissen wir, die ganze Welt ist uns eigentlich durch diese Erlebnisse gegeben. Denn wir erleben nicht in Wahrheit Atomschwingungen draußen, sondern wir erleben im Rot. Wir sehen in der Natur draußen die rote Rose, wir sehen das grüne Gras, wir sehen den blauen Himmel und wir sehen keine elektromagnetischen Schwingungen. Das sind Dinge, Modelle, die sich die Physik ausgedacht hat, die sie aber für realer nimmt, als das, was wir erleben. Es ist doch immerhin interessant. Also, die Naturwissenschaft denkt eigentlich heute so, dass das, was wir mit Bewusstsein erleben, dass das im Grunde Illusion ist, irgendwie Beigabe, irgend so eine Ausdünstung des Materiellen. Also, weil was man nicht mit Händen greifen kann oder sich zumindest so vorstellen kann, als könnte man es mit Händen greifen, das ist ja nicht wirklich. Also Gedanken, Gefühle, das ist den Naturwissenschaftlern zu luftig irgendwo. Naja, da gibt jetzt Steiner einen anderen Ansatz, wo er jetzt die ganze Sache wirklich umdreht. Er fängt eigentlich an, die Sache vom Bewusstsein her zu betrachten, sozusagen von der Innenseite, wenn man so will. Und sagt, am Anfang der Weltentwicklung stehen eigentlich nicht die materiellen Dinge, sondern die sind das Letzte. Dass irgend so etwas Festes, Stoffliches in der Welt auftritt, das ist eigentlich das Allerletzte, was entsteht. Das ist eigentlich ein Absterbensprodukt, könnte man sagen. Und am Anfang steht so etwas wie Bewusstsein, ja vielleicht sogar wie Selbstbewusstsein in der Welt draußen, im Großen. Und die Weltentwicklung wird dann geschildert als eine Stufe von Prozessen des, na, man könnte sagen, des langsamen Absterbens. Absterbens bis hin in diese mineralisch-physikalische Welt hinein. Also Sie sehen, der Blickwinkel wird einmal komplett umgedreht. Jetzt müssen Sie mir das nicht einfach glauben oder so, sondern ich lade Sie nur ein, einmal diese andere Perspektive einzunehmen und von dort aus die Welt zu betrachten und schauen wir mal, was sich ergibt. Es ergeben sich damit verblüffend einfache Lösungen zunächst einmal für die grundlegenden Probleme. Ich muss einmal nicht erklären, wie das Bewusstsein entsteht. Ich kann aber sehr leicht erklären, wie das Bewusstsein verschwindet, weil das kennen wir jede Nacht, wenn wir einschlafen. Da verschwindet es auch. Also das Bewusstsein kann heller, kann dunkler sein, kann einschlafen. Den Weg ins Bewusstlose, der ist leichter nachzuvollziehen als umgekehrt, wie aus dem Nichts heraus das Bewusstsein entspringt. Und was auch relativ leicht erklärbar ist, weil wir es immer wieder bemerken, wie aus dem Lebendigen das Tote entsteht. Denn das erleben wir tagtäglich oder immer wieder in der Natur draußen, das Lebewesen sterben, dass also das Leben zugrunde geht und dann einen Leichnam zurücklässt. Und im Sinne dieser Betrachtungsweise Steiners, wo er diese Perspektive umkehrt, ist eben dann die tote, die physische, physikalische Natur das letzte Absterbensprodukt dieses Weges. Also zuerst schläft sozusagen das Bewusstsein ein, aber es lebt noch. Die Pflanze zum Beispiel hat kein wirklich waches Bewusstsein in sich. Also wenn eine Pflanze piekst oder was, schreit sie nicht und sie empfindet auch das nicht als böswillige Attacke oder so, sondern sie schläft im Grunde tief und fest. Also das Bewusstsein ist nicht wach in der Pflanze. Aber sie lebt noch, sie lebt und gestaltet sich. Und wenn sie stirbt, dann wird sie erst zum toten physischen Stoff, der zurückbleibt. Also ein Weg, der vom Bewusstsein über das Leben zur toten Form geht. Das ist das eine. Und selbst wenn wir jetzt dann betrachten den Weg des Stofflichen, das erscheint, dann müssen wir hier auch ausgehen, dass wir mit dem feinsten Stofflichen, sage ich einmal, beginnen und langsam erst zu den dichten, festeren Stoffen hinunterkommen. Oft ist heute zumindest so die primitive Anschauung, man stellt sich alles gegenständlich vor. Also das heißt, man stellt sich die ganze Welt vor wie feste Stoffe. Wir tun uns eigentlich schon schwer, wenn wir das Wässrige denken sollen. Also zum Beispiel, wenn die Physik das fließende Wasser beschreibt, dann beschreibt sie es wie eine Ansammlung von festen Kugeln, die irgendwie durcheinander fliegen und fließen. Da kann man wunderbar Fließgesetze und dergleichen ausrechnen, aber die Modellvorstellung ist, dieses fließende Wasser besteht aus kleinen, festen Kugeln. Weil feste Kugeln, die kann ich definieren, mit denen kann ich rechnen, wunderbar, da funktioniert die ganze Mathematik, aber dieses so grenzenlos fließende, das ich nicht fassen, nicht definieren kann. Definieren Sie einen Fluss. Was ist ein Fluss? Das Wasser, das fließt, wo hat er seine Grenze? Ja, eine gewisse Grenze hat er durch das feste Bachbett. Besonders wenn wir es zubetonieren, dann hat es eine besonders feste Grenze. Wenn wir es nicht zubetonieren, ist es ein bisschen beweglich. Aber das Wasser selber kommt und geht und fließt. Was ist der Rhein? Was ist die Donau? Stofflich ist ja schwer zu fassen, etwas, wo dauernd was durchrinnt. Und trotzdem ist es da, als eine ganz markante Erscheinung in der Landschaft. Aber es ist so schwer, wirklich zu fassen, wenn man sich näher damit beschäftigt. Sehen Sie, das ist so wichtig, dass man auf so, bei so Dingen, die man täglich fast vor Augen hat, die man so gewohnt ist, dass man da beginnt, plötzlich neue Fragen zu stellen. Dass einem die Dinge, die so selbstverständlich erscheinen auf den ersten Blick, dass sie es vielleicht gar nicht sind. Also wozu Steiner einlädt, ist einmal im Denken, im Anschauen, ein bisschen beweglicher zu werden. Denn wir haben diese feste, gegenständliche Form in Wahrheit nicht nur da draußen, sondern wir haben sie auch in unserem Denken können heute sehr stark. Das eine bedingt in Wahrheit das andere. Wir haben heute ein sehr steifes, sehr exaktes dafür, und das ist ja was Gutes, also ich will gar nicht, ich bin selber Naturwissenschaftler, also ich will gar nicht schimpfen über die Naturwissenschaft. Ich sage nur, sie ist eine Einseitigkeit. Sie ist so ein Viertel des Ganzen irgendwo und es fehlt noch mehr darüber. Es fehlt das Leben darüber, es fehlt das Bewusstsein und es fehlt das Selbstbewusstsein, das den Menschen auszeichnet. Diese drei Ebenen, die noch darüber sind, die fehlen sozusagen. Und die versucht Steiner durch seine andere Perspektive hineinzubringen, indem er mal das Denken, das Anschauen beweglich macht. Nicht wahr, stellen Sie sich vor, Sie haben Sie haben vier Menschen hintereinander stehen und Sie schauen nur von vorn, dann sehen Sie nur den ersten. Wenn Sie einmal ein bisschen zur Seite gehen, dann sehen Sie, da ist noch ein zweiter, ein dritter, ein vierter dahinter. Also, so wie wir heute die Welt anschauen, zeigt sie uns nur die erste Person sozusagen, die physische Fassade, das physische Gesicht der Welt, das sehen wir, und das dahinterliegende sehen wir nicht. Steiner entwirft jetzt ein Bild, das noch in einem ganz anderen Sinn die Dinge auf den Kopf stellt, ja, oder vielleicht auf die Füße stellt, vielleicht steht unsere Welt sich da auf den Kopf, weiß man nicht, und der steht es wieder auf die Füße, egal, er dreht es auf jeden Fall komplett um, denn wenn wir heute die Entwicklungslehre betrachten, heißt es doch, also gut, am Anfang war die tote Erde, war ziemlich glutflüssig, dann schlammig, alles Mögliche, in diesem Urgatsch irgendwo, sind dann irgendwann einmal die ersten stinkenden Bakterien, verzeihen wir das so sagen, aber es waren Schwefelbakterien oder irgend sowas, also die müssen fürchterlich gestunken haben, wenn wer da gewesen wäre, das schon riechen hätte können. Also die ersten stinkenden Bakterien, schwefelstinkenden Bakterien entstehen und irgendwann kommt dann der erste Wurm und was weiß ich und dann die Fische und alles Mögliche und zum Schluss endlich stehen wir dann irgendwo da. Zum Glück ist die Erde dann mittlerweile nicht mehr so heiß und nicht mehr so gatschig, also sie ist fest. Wir können da gar den Fußes da stehen, dann ist der Anthropos irgendwann da, nicht wahr? Wie heißt so schön in einem Gedicht von Eugen Roth, wir sind die letzten 5 Sekunden und davon sind 4 vom Neandertaler bis zum ersten Steuerzahler, also das sind wir. Also wir sind sozusagen das letzte Zipferl. Ja, Steiner dreht interessanterweise das Bild komplett um. Er sagt, ganz am Anfang der Entwicklung steht der Mensch. Ja, allerdings nicht der Mensch in der Gestalt, wie er heute da ist. Weil wenn wir sagen, das ist der Mensch, dann denkt man schon wieder nur an die äußere physische Erscheinung. In dieser physischen Erscheinung ist er tatsächlich erst relativ spät aufgetreten, bis man halt diese Fossilien gefunden hat von Neandertalern und was dann noch gekommen ist bis zu Steuerzahlern. Aber das ist auch ein letztes, könnte man sagen, Absterbensprodukt. Auch das, was wir als physischen Leib heute nach außen tragen. Und dahinter steckt noch eine ganze Menge anderes, was vorangegangen ist, was das Leben des Menschen möglich macht, was sein Bewusstsein möglich macht, was sein Selbstbewusstsein möglich macht. Das alles musste vorbereitet werden durch eine lange Entwicklung, bis wir dann irgendwann einmal endlich in der letzten Sekunde aufgetreten sind hier auf Erden und uns jetzt aufgerichtet haben als Anthropos, als der Aufgerichtete, als der Aufständige, sogar der Entgegengewendete, der jetzt sagt, wir wissen alles besser, wir packen es jetzt an und drehen die ganze Welt um. Das ist also auch interessant. Das ist eine doppelt umgekehrte Perspektive, die Steiner hier schildert. Und da möchte ich jetzt ein bisschen Bezug nehmen auf die Wandtafelzeichnungen, auch die Sie drinnen finden. Da haben Sie zum Beispiel drüben so eine wunderschöne bunte Kugel. Ein paar bunte Kugeln, die es da gibt. Und diese bunten Kugeln, hinter denen stecken aber ganze Welten. Rudolf Steiner schildert also eine Entwicklung der Welt, bei der er sagt, unserer gegenwärtigen Erde sind frühere Entwicklungen vorangegangen, die noch nicht in so dichter, fester Stofflichkeit bestanden haben wie heute die feste Erde. Sondern wenn ich zurückgehe, finde ich einen Zustand, in dem es noch nichts Festes, Kristallines gegeben hat, wo die Welt noch etwas Fließendes, Flüssiges, von mir aus Zähflüssiges war, aber wo es noch keine festen Substanzen gab, wo es sehr wohl aber auch schon gewisse Arten von Lebewesen gab, aber nicht in festen Konturen, alles etwas Fließendes. Sie müssen sich vorstellen, Lebewesen, die sowas sind wie eine fließende Strömung in einer größeren Strömung, aber nicht durch eine feste Kontur abgegrenzt. Wenn ich noch weiter zurückgehe, komme ich zu einem Zustand, also dieser Flüssige, das wäre der da, aus bestimmten Gründen nennt das der Steiner den alten Mond, braucht uns jetzt nicht weiter interessieren, hat nicht unmittelbar was mit unserem heutigen Mond zu tun. Er kommt dann zu einem nächsten Zustand zurück, wo die Welt überhaupt nur luftartig, gasartig war, wo es also auch das Flüssige nicht gab, sondern wo so ein Art sonnenähnlicher Zustand die Welt überhaupt hatte, nicht mehr die Sonne, sagen wir heute auch, es ist irgendwie gasförmig, luftförmig, hat weder was Festes noch was Flüssiges, wäre ein bisschen zu heiß da oben. Also so etwas wie eine alte Sonne, die vorangegangen ist. Nicht unsere gegenwärtige, sondern eine alte Sonne, die vorangegangen ist. Naja, und jetzt ist die Frage, ob wir noch weiter zurückkommen, ob wir noch irgendwo erhaschen können, den Moment, wo der Übergang vom überhaupt Nicht-Stofflichen zum Stofflichen stattfindet. Denn das sind alles noch stoffliche Sachen. Die Erde ist eben das Feste, der alte Mond ist das Flüssige, die alte Sonne ist das Luftförmige. Was ist, wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter zurückgehe? Dann komme ich zu etwas, was wärmeartig ist, energieartig, wenn Sie so wollen, mit einem modernen Ausdruck, was aber kein Stoff mehr ist, was also nicht mehr der Schwere unterliegt, was in keiner Form mehr greifbar ist, Luft ist wenigstens noch irgendwie, spürt man Widerstand, wenn man wedelt mit dem Fächer, wenn es heiß ist. Aber Wärme ist etwas, was an sich nicht mehr stofflich ist. Sie kann zwar am Stofflichen in Erscheinung treten, also wenn ein Eisenstück glüht, dann ist es heiß und man verbrennt sich die Finger. Aber Wärme an sich ist etwas, was auch losgelöst vom Stofflichen existieren kann, als Wärmestrahlung zum Beispiel. Und er geht zurück also zu einem Zustand, wo die Welt, die nennt er den alten Saturn. Er nennt sie deswegen den alten Saturn, weil da eigentlich alles das drinnen inbegriffen ist, was heute unser ganzes Planetensystem bis zum Saturn hinaus ausmacht. Saturn ist so in einer gewissen Weise einer der äußeren Planeten. Es gibt dann noch den Uranus und den Neptun dazu, die haben wieder spezielle Eigenschaften, so der Steiner sagt, die sind eigentlich gar nicht ursprünglicher Bestandteil des Planetensystems. Was sich im Übrigen auch an den sehr exzentrischen Bahnen dieser zwei äußeren Planeten zeigt. Also er betrachtet die Welt bis zum Saturn und sagt, das war einmal eine Einheit und das war einmal eine reine Wärmewelt. So hat es begonnen. Aus der Wärme heraus ist alles geboren worden. Und diese Wärme war auch nicht zugleich äußere Wärme, physische Wärme, die man sozusagen mit dem Thermometer messen hätte können, sofern es damals eins gegeben hätte, sondern es hat begonnen mit etwas, was man nennen könnte innerer Wärme, seelischer Wärme. Also Wärme hat so die Möglichkeit überzugehen zwischen der äußeren Erscheinung und zwischen dem Inneren. Wir sprechen nicht ganz umsonst von seelischer Wärme und von physischer Wärme als andere Seite. Wir sprechen nicht ganz umsonst davon, dass ein Choleriker zum Beispiel ein feuriges Temperament hat. Das ist an sich zunächst was Innerliches, was er erlebt. Aber es wirkt auch auf sein Blut. Es wirkt auch darauf, dass seine Körpertemperatur in der Regel ein bisschen höher ist als bei einem Phlegmatiker zum Beispiel. Ein Phlegmatiker ist ein bisschen cooler, würde man heute sagen. Kühl sitzt im Sessel und rührt sich nicht. Ist im Sommer vielleicht ganz angenehm. Also gerade in der Wärme ist der stärkste Übergang zwischen dem äußerlich Erscheinenden und zwischen dem innerlich ganz dumpf Erlebbaren, sagen wir mal. Gerade im Wärmeerleben sind wir ja nicht so besonders wach. Ich meine, wir sagen, ja, uns friert oder uns ist heiß, aber sehr viel mehr, wir haben keine besondere Vorstellung einer Wärmewelt. Viel mehr können das niedere Tiere noch teilweise, die können das sehr viel stärker differenzieren. Eine Zecke zum Beispiel, für die besteht die Welt aus Wärmeerleben und Buttersäuregeruch, sprich Schweiß. Aus, mehr erlebt sie nicht, aber das in höchster Differenzierung. Und so, dass dann, na, wir kennen das. Sind heuer ziemlich aktiv, sind ziemlich große Brummer. Also die erleben wunderbar, aber sie haben einen sehr beschränkten Horizont damit. Also, aber unser Wärmeerleben ist also gegenüber dem der Zecke eigentlich viel gröber. Wir merken warm, kalt und in Wahrheit ist aber die Wärmewelt, auch unsere eigene körperliche Wärmewelt, eine reich differenzierte. Denn wenn es so heißt, wir haben etwa 37 Grad Körpertemperatur, ja, dürfen Sie sich nicht vorstellen, dass das so durchgeht, vom Scheitel bis zur Sohle einheitlich ist. Im Gegenteil. In jedem Organ ist die Temperatur ein bisschen anders. Und mit jeder Bewegung, die wir machen, mit jedem Atemzug, den wir machen, ja, mit jedem Gedanken, den wir bilden und uns dabei des Werkzeugs des Gehirns bedienen, ändert sich etwas in der Körpertemperatur. Ich habe Ihnen das am Anfang gesagt, mit wie man ins Gehirn hineinschauen kann heute, wie sich der Blutfluss ändert. Damit ändert sich nicht nur der Blutfluss, auch der Temperaturfluss ändert sich mit dem Blut. Weil das Blut sehr stark in Verbindung ja steht mit der Wärme. Wir sind ja sogenannte Warmblüter. Also das heißt, wir haben unsere eigene Wärmewelt. Wir sind eigentlich so ein kleiner Saturn. Eine eigene Wärmewelt. Der alte Saturn, müssen Sie sich vorstellen, wäre so etwas gewesen wie das, was wir als reine Wärmewelt in uns haben, aber in kosmischen Dimensionen. Eine in sich differenzierte, ganz stark differenzierte Wärmewelt, wo es stärker kältere, heißere Partien gibt, wo es Strömungen gibt, wo es Bewegungen drinnen gibt und das Ganze ein wirklich organisiertes Gebilde ist zunächst einmal. Zunächst einmal ein Gesamtgebilde. Und dieses Gesamtgebilde, das reine Wärme ist, nichts Stoffliches, nichts Festes, nichts Flüssiges, nichts Luftiges, reine Wärme, reine Wärme. Differenzierte Wärme, die aber zugleich ein gewisses inneres Erleben hat. Das heißt, wo dieser Übergang da ist zwischen Äußerem und Inneren. Gerade die Wärme ist das Tor. Eigentlich das Tor, sage ich mal, fast durch alle Welten irgendwo. Man kann das ja sogar im äußeren physikalischen Experiment, kann man sogar zuschauen, wie Wärme scheinbar verschwindet ins Nichts. Stellen Sie ein Heferl Wasser auf den Gasherd oder auf den Elektroherd, das ist egal, und bringen Sie es zum Kochen. Solange das Ding kocht, steigt die Temperatur des Wassers nicht. Wenn Sie ein Thermometer reinhalten, hat es etwa 100 Grad, ein bisschen abhängig vom Luftdruck, kann es ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein, aber es hält konstant die 100 Grad, bis das Wasser verdampft ist. Und dann, wenn Sie es weiter stehen lassen, dann fängt das Heferl zum Glühen an und dann ist es besser, Sie drehen vielleicht das Gas doch ab, sonst könnte es einen Wohnungsbrand geben. Aber solange das Wasser kocht, geht die ganze Wärme da hinein und verschwindet scheinbar. Nur was herauskommt, ist, dass Dampf aufsteigt. Also das Wasser wird dadurch vom Flüssigen in den gasförmigen Zustand, in den dampfförmigen Zustand übergeführt. Aber die Wärme als solches verliert sich. Und das Interessante ist, wenn ich es wieder kondensiere, den Dampf, dann kommt die Wärme wieder heraus. Dann kann ich die Wärme wieder gewinnen. Dasselbe geht, wenn Eis schmilzt. Wenn Eis schmilzt bei etwa 0 Grad, dann bleibt die Temperatur so lang konstant, bis das ganze Eis weg ist. Und dann erst, da kann ich noch so stark heizen unten. Wenn ich ein bisschen rühre, dass das gleichmäßig wenigstens ist, bleibt es konstant auf 0 Grad, bis das ganze Eis geschmolzen ist. Die ganze Wärme geht hinein, dient aber dazu, das Ganze umzuformen. Das heißt, die Wärme wirkt, anstatt dass sie äußerlich erlebbar ist, jetzt innerlich gestaltend. In dem umgestaltet, beweglich machend, wenn man so will. Und erst wenn das Eis weg ist, dann beginnt das Thermometer zu steigen. Und umgekehrt, wenn Wasser gefriert, dann kommt die Wärme wieder heraus. Beobachten Sie mal aufmerksam im Winter, wenn es schneit. Wenn es schneit, Schneien beruht ja bis zu einem gewissen Grad darauf, dass Wasser beginnt zu gefrieren und Eiskristalle zu bilden, kleine Eissternchen. Wenn es schneit, wird es immer etwas wärmer. Das ist nämlich die Kristallisationswärme des Wassers, die frei wird. Das wird freigesetzt. Also ein wunderbares Tor, wo immer was verschwindet aus der sinnlich-physischen Erscheinung oder wieder hervorkommt. Das größte Wunder ist unser Blut. Bei den 37 Grad, die wir haben, ist nämlich auch so ein ganz markanter Umwandlungspunkt des Wassers. Blut besteht ja hauptsächlich aus Wasser, wir bestehen überhaupt hauptsächlich aus Wasser. In Wahrheit ist ja das schon eine Illusion, wenn wir glauben, naja, das ist alles fester Stoff da. Wir sind zu mindestens 80% Wassersäcke. Verzeihung. Nein, Nein, geht uns noch besser als Karotten. Wissen Sie, wie es bei der Karotte ausschaut? So eine Karotte, die so was Hartes ist. Aber wenn man schon am Kopf kriegt, ist gar nicht angenehm. Beißen geht besser. Muss man auch gute Zähne haben. Also mit dem dritten Gebiss ist oft schwierig. 99% Wasser. 1% Stoffliches. Und nur die Art, wie das bisschen Feststoffliche da angeordnet ist, macht das Ganze so fest. Also das heißt, oft ist es eine Illusion, wenn man denkt, es ist alles fester Stoff. Gerade dort, wo das Lebendige ist, ist immer sehr viel Wasser drinnen. Leben ist ohne der Beweglichkeit des Wassers völlig unmöglich. Also in dem Moment, wo alles fest erstarrt ist, aus, dann ist tot. Dann haben wir eine Statue da, aber nichts Lebendes mehr. Also wir sind sehr flüssig, die Karotten sind noch flüssiger. Es ist flüssiger, bitte, ist mehr, in der Karotte ist mehr Wasser als im Meerwasser. Weil Meerwasser enthält etwa 3 oder 3,5% Salze. Das heißt, es besteht aus 96,5 bis 97% Wasser. Also das heißt, die Karotte ist wässriger als das Meer, in dem wir baden gehen. Nur die Form macht den Unterschied. Das bisschen fester Stoff drin ist halt in der Karotte ganz anders angeordnet als im Wasser. Und das macht die Tätigkeit des Lebens da drin. Leben ist nämlich Formgestaltung. Und das macht einen gewaltigen Unterschied. Aber bleiben wir bei unserer Wärmewelt. Das ist eine in sich differenzierte Wärmewelt, die aber so etwas wie Bewusstsein auch hat. Etwas erlebt, vielleicht sehr dumpf erlebt, aber sehr weitläufig erlebt, die eigentlich zumindest am Anfang dieses sogenannten alten Saturnzustands wirklich ein dumpfes Bewusstsein von dieser ganzen Saturnwelt hat. Also ein sehr, sehr tiefes Bewusstsein. Es ist interessant, dass heute die Naturwissenschaft, gerade die Physiker, die Quantentheoretiker ein Bild der Welt zeichnen, wo sie widersprechen dem klassischen Materialismus, der gesagt hat, naja, wenn da ein Stein oder ein Atom oder was immer liegt, dann betrachte ich das halt für sich, aber es hat im Grunde mit dem Rest der Welt nichts zu tun. Wenn ich da was ändere, dann tut sich im Rest der Welt nichts. Und auch was sich da draußen tut in der Welt, hat sicher keinen Einfluss auf dieses Ding hier. Heute lehrt uns die Quantentheorie, dass das nicht stimmt. Sondern dass im Grunde, naja, der ganze Kosmos eine Einheit ist. Und immer auf alles, das ich damit tue, als Ganzes reagiert. Vielleicht sind hier, wo ich jetzt wirklich ein Loch bohre, die Auswirkungen markanter und deutlicher, aber sie sind auch sozusagen am Saturn, am Jupiter und darüber hinaus bis ans Ende des Universums vorhanden. In einer ganz feinen Weise. Und jedes Ding, wenn Sie so wollen, Atome sagen in Wahrheit keine Dinge, aber man weiß nicht, wie man es nennen soll, also diese kleinen Erscheinungen, halt diese atomistischen Erscheinungen, erleben in gewisser Weise immer den ganzen Kosmos mit. Daher ist auch nicht streng vorherberechenbar, was mit so einem Ding passiert. Weil aus dem, was ich hier überschauen kann, kann ich nie sagen, was wirklich als nächstes passiert. Daher erscheinen die Reaktionen dieser Dinge dann teilweise sehr zufällig. Und jedes Mal, wenn ich es mache, ist es ein bisschen anders. In Wahrheit hängt es damit zusammen, dass immer der ganze Kosmos hineinwirkt. Dass sozusagen ein dumpfes Miterleben des ganzen Kosmos da drinnen ist. Die Ursache ist eigentlich die, dass das angelegt war in dieser alten Saturnwelt, in dieser alten Wärmewelt. Da steckt das drinnen, dass da eine Bewusstseinsart, eine ganz dumpfe Bewusstseinsart ist, die aber sehr, sehr weit ist. Also Bewusstsein schon ganz, ganz am Anfang. Bewusstsein ist etwas, was unterschiedliche Grade und unterschiedliche Weite haben kann. Und im Allgemeinen kann man sagen, je weiter das Bewusstsein ist, desto dumpfer ist es in der Regel, was gar nicht so unverständlich ist. Wenn ich es halt konzentriere und zusammen in dichter mache, dann wird es halt auch heller und wacher. Wir haben halt das engste Bewusstsein. Wir haben so eine Scheuklappenbewusstsein teilweise, aber das ist wenigstens hell. Das bisschen ist hell. Wird sonst da unten tappt man zwar im Dunkeln, aber da ist hell. Und vielleicht fallen wir trotzdem über die eigenen Füße, aber das macht nichts. Also dieses große kosmische Weltbewusstsein, das sozusagen am Anfang da war, das ist, naja, wir verschlafen es zumindest, sagen wir es so. Unser Wärmeorganismus in uns hat es heute noch. Der hat es heute noch. In uns tief drinnen, nur verschlafen wir es, ist dieses Bewusstsein für den ganzen Kosmos da. Nicht nur, was die kleinen Atome kennen, das kennen wir schon lange. Also, das heißt, das gilt auch für uns. Auch wir erleben ganz, ganz dumpf. Jetzt müsste ich sagen, mit unbewusstem Bewusstsein, das ist fast ein Paradoxum. Aber Bewusstsein kann eben solche Grade haben, dass es so dunkel wird, dass wir es zunächst einmal gar nicht mehr bemerken. Da müsste man erst die anderen Schichten alle abtragen und uns auf das Lernen konzentrieren. Dann könnte man dort hineindringen, so wie die Sternenwelt da draußen. Die ganzen vielen blinkenden Sterne, der große Wagen und der kleine Wagen und weiß Gott, der Sirius, das ist alles bei Tag genauso da. Nur wir sehen es nicht, weil es vom hellen Sonnenlicht überstrahlt wird. Wenn ich in einen tiefen Brunnenschacht irgendwo steige und hinaufschaue, dann wird dieses Sonnenlicht ausgeblendet und dann sehen wir, yeah, bei Tag sind auch Sterne sichtbar, kann ja bei Tag auch Stern gucken gehen. Also es ist da, nur es ist zunächst überstrahlt durch etwas viel Helleres. Und so überstrahlt unser heutiges, zwar sehr enges, aber sehr helles Tagesbewusstsein, blendet uns eigentlich für alles andere. Und wir sehen es nicht, wir bemerken es nicht. Wir bemerken also diese feineren, zarteren, aber dafür weiteren Bewusstseinsstufen nicht. Und gerade die verbinden uns viel stärker mit dem Kosmos. Eben dieses dumpfeste Bewusstsein, das teilweise eben die Tiere, aber viel stärker haben als wir, die haben dafür dieses ganz helle Bewusstsein nicht, haben aber diese dunklen, dumpferen Partien stärker ausgeprägt und ordnen sich daher viel gesetzmäßiger, möchte ich sagen, in den ganzen Kosmos hinein. Aus dem resultieren teilweise die Instinkte der Tiere. Nur das Tier kann eben, weil sein Bewusstsein aber dumpf und nicht hell ist, damit nicht bewusst umgehen. Es orientiert sich irgendwie so traumhaft sicher, fast könnte man sagen, aber es kann nicht bewusste Entscheidungen treffen. Es kann nicht sagen, nein, das mag ich jetzt nicht. Das ist bei einem Tier nicht der Fall. Das Tier, wenn es hungrig hat, dann wird es seine Beute reißen und fressen. Und wenn es nicht hungrig ist, dann wird die Beute vorbeimarschieren und sie ist völlig uninteressant. Also das Tier kann keine freie Entscheidung treffen. Es kann nicht sagen, nein, ich bin ein humaner Löwe, ich töte keine Gazellen, ich steige auf Gänseblümchen um. Wird nicht funktionieren. Wir können das. Wir können das durch unser ganz helles, klares Bewusstsein, wo wir uns von der Welt unterscheiden können. Sagen, ich stehe da und die Welt ist da draußen. Und jetzt sagen wir, ja, aber das da draußen ist alles toter Stoff und da drin ist subjektives Erleben. Aha, interessante Welt. Aber wir sind getrennt davon und daher selbstständig und können unsere Freiheit entwickeln. Das Tier kann das nicht. Aber daher hat es auch eine zwangsläufige, instinktive Verbindung mit der Natur. Eben weil sein Bewusstsein dumpfer, aber weiter ist. Letztlich, das weiteste Bewusstsein haben interessanterweise dann sogar die niedersten Tiere. Weil je weiter ich hinunterkomme, desto dumpfer wird das Bewusstsein, aber desto weiter. Und umso mehr empfinden sie große Weltveränderungen mit. Also was so ein Regenwurm zum Beispiel alles empfinden, muss ganz toll sein. Nur es ist halt sehr dumpf. Aber wenn man das ins Bewusstsein heben könnte, könnte man die Geschichte der Welt erzählen. Weil sehr dumpf erlebt das alles als ein niederes Tier mit. Aber eben was fehlt dabei ist das Selbstbewusstsein. Also um das Selbstbewusstsein zu entwickeln, musste eine Entwicklung weitergehen, wo das Bewusstsein sich immer mehr einschränkt, immer konzentrierter wird, immer enger wird. Immer mehr verliert daher auch von der kosmischen Beziehung, aber aber die Kerze leuchtet immer heller auf. Der nächste Schritt ist eben der von dieser alten Saturnwelt hinein, dann in diese alte Sonnenwelt. Diese alte Saturnwelt, um das noch zu sagen, eine reine Wärmewelt, finster, kein Licht. Wärmer, kühler, heiß, aber finster, absolut finstere Welt. Also ein ganz eigenartiges Erleben. Das ist aber ganz interessant, sich so in der Fantasie, im inneren Erleben mal hineinzuversetzen, wie so eine Welt sein könnte, wo man nichts anderes erlebt als Wärmeunterschiede. Ich gehe wohin, da wird es kühler, jetzt eilt sich plötzlich, da wird es angenehm warm, da wird es plötzlich sehr heiß, da wird es stechend heiß sogar. Und so eine ganze Welt durchleben und nichts anderes erleben. Alles andere ist ausgeschlossen. Das war die Saturnwelt. Jetzt erst auf der alten Sonnenwelt kommt etwas dazu. Es kommt einerseits eine Verdichtung der Wärme zum ersten feinen stofflichen, nämlich zum gasartigen, luftartigen. Also eine gasförmige Welt, die aber jetzt auch zu leuchten beginnt. Anfangs noch ein bisschen verunglückt zu leuchten beginnt, indem sie nicht so kontinuierlich leuchtet wie unsere gegenwärtige Sonne, sondern wo man so gewisse Tag- und Nachtrhythmen unterscheiden kann. Also eine Art pulsierendes Leuchten. Es gibt Sonnentage und Sonnennächte. Es ist so wie ein Ausatmen des Lichtes, nach außen ein Leuchten, ein Wiedereinatmen, also eine Art Lichtatmungsprozess. Licht- und Luftatmungsprozess. Man findet solche, im Übrigen solche Sterne im Kosmos auch draußen, die Astronomen kennen, es sind sogenannte Pulsare. Es gibt Sterne, die ein rhythmisches Leuchten haben. Da gibt es verschiedene Arten davon, die man erst mit der Zeit unterschieden hat. Als simple Art, die aber nicht mit der jetzt übereinstimmt, ist einfach die, dass diese Sonne durch was anderes rhythmisch verdeckt wird. Weil eine zweite sehr dunkle Sonne darum kreist und sie verdeckt, dann wird es auch zeitweise finster, wenn das davor ist. Das ist damit nicht gemeint. Aber es gibt Sonnen, die tatsächlich also so eine Art Lichtatmungsrhythmus haben. Also die zeitweise aufleuchten und dann wieder verlöschen oder schwächer werden, zumindest wieder aufleuchten. Das sind meistens relativ junge Gestirne. Die sind sozusagen noch nicht ganz ausgereift. Die haben noch nicht die volle Stabilität des Leuchtens erreicht. Und so in etwa muss man sich diese alte Sonnenwelt vorstellen, also eine sich rhythmisch ausdehnende, wieder zusammenziehende, rhythmisch aufleuchtende, rhythmisch wieder sich verfinsternde Welt, in der jetzt erste Gebilde aus Luft entstehen, wo sozusagen ein gewisser Kern von Luft ist, durchdrungen von Wärme, das Ganze noch überhaupt von einer starken Wärmeatmosphäre, könnte man sagen, umgeben von einer sehr, sehr starken Wärmeschicht. Und aus diesem Gaskörper, wenn man so will, gliedern sich dann langsam auch einzelne Gebilde heraus. Und noch etwas ist wichtig. Wir haben am Anfang oder relativ am Anfang gesagt, Steiner stellt den Menschen an den Anfang. In dieser Wärmewelt am Anfang wurde die Grundlage des Menschen eigentlich gelegt. Wenn Sie so wollen, diese Wärmegebilde, in die sich damals dieser alte Saturn dann nach und nach gegliedert hat, das ist die erste Anlage unseres Leibes. Halt nur des Wärmestofflichen, nur im Wärmestofflichen zunächst. Also, aber darin bilden sich bereits gewisse Gesetzmäßigkeiten, gewisse Strukturen vor, die dann später wieder herauskommen. Also das etwa, was heute zum Beispiel unserer Blutströmung und dem Gleichen zugrunde liegt, das drückt sich dort schon in gewisser Weise in ersten Ansätzen als Wärmeströmung. Also auch, dass sich gewisse Zentren bilden, die dann später irgendwann einmal unsere Organe werden, aber das ist immer eine riesig lange Entwicklung. Aber es wird vorbereitet, Stufe für Stufe vorbereitet. Das ist ein Weg des, wie soll ich sagen, des schrittweisen sich Materialisierens, wenn Sie so wollen. Also etwas noch nicht Stofflichen, was noch unmittelbar ins Seelische übergehen kann und von dort langsam ins Stoffliche heraussterben. Und bis heute bleibt eigentlich die Wärme dieses Tor, wo der Übergang vom Physischen zum Seelischen möglich ist, von der seelischen Wärme zur physischen Wärme. Da geht der Übergang. Dort ist in Wahrheit steckt das Geheimnis, wie Seelisches, Geistiges auf Physisches wirken kann. Wenn ich mir vorstelle, Geistiges so wie unsere abstrakten Gedanken und das Physische wie ein Kieselstein, dann ist schwer zu verstehen, wie der Gedanke auf den Kieselstein wirken soll. Weil das können wir uns nicht vorstellen. Bei der Wärme passiert eigentlich dauernd dieser Übergang. Da ist es ganz, ganz leicht geht es da. Also jede Gedankenbewegung, jede Gemütsbewegung, jede Empfindung, die passiert, hat sofort, drückt sich sofort nach außen aus in einer Änderung der Wärmeströmung. Und im Prinzip ist es das, die Art, auch wie heute unser Seelenleben ins Physische eingreift. Also etwa, wenn wir denken und diese Gedanken durch das Gehirn wieder gespiegelt werden, dann funktioniert das primär mal so, dass sich die Wärmeströmungen im Gehirn ändern. Durch die Wärmeströmungen verändern sich mit die Blutströmungen und dann kommt noch die Nervenreaktion dazu, dieses Zusammenwirken. Aber die Nerven sind eigentlich dann nur so eine Art, na, wie soll ich sagen, Spiegelungsapparat für das, was das Seelische ist. Das ist jetzt ein ziemlicher Vorgriff, aber es ist eigentlich ein Fehler zu denken, wenn man sagt, das Gehirn denkt. Eigentlich ist es nicht das Gehirn, das denkt. Denken tut unser Seelisch-Geistiges, aus dem kommt es. Nur, wir wären uns dessen nicht bewusst, wir könnten es nicht klar anschauen, wenn wir nicht einen Spiegel hätten, in dem wir es betrachten können. So wie wir unser eigenes Gesicht nicht sehen, wenn wir nicht zumindest ins Wasser schauen und uns dort drin spiegeln können. So muss sich unser Denken auch an etwas spiegeln. Und das ist das Stoffliche und das ist namentlich, ist das die Nervenmasse unseres Gehirns, in dem wir uns spiegeln. Aber was sich spiegelt, ist das Seelische, dieses Seelische, das die Wärmeströmungen und die Blutströmungen dann mitnimmt. Und daher passiert also die Bewusstseinsprozesse immer dort, wo Nerv und Wärme bzw. Blut zusammenkommen. Immer an der Schnittstelle passiert es. Weil dort, wo das Blut nicht hin kann, nützen uns die Nerven gar nichts. Die Nerven allein tun gar nichts. Es muss auch das Blut dazu kommen. Sie kennen das, wenn in einer Arm einschlaft. Warum schlaft in einer Arm ein? Sie liegen darauf, weil das Blut abgesperrt ist, dann wird das eine Zeit lang nicht gut durchblutet und plötzlich ist das ganz taub. Es geht so weit, dass Sie den Arm gar nicht bewegen können, weil Sie nämlich nicht, weil die Muskeln nicht in Ordnung wären, sondern weil Sie ihn nicht spüren. Sie spüren ihn einfach nicht. Und warum spüren Sie ihn nicht? Weil es zu wenig durchblutet ist. Die Nerven sind absolut in Ordnung drin. Die werden schon da, aber wir spüren es trotzdem nicht, weil das Blut fehlt. Also Blut und Nerv müssen zusammenkommen. Der Nerv ist eine ganz späte Entwicklung. Das Blut hat eigentlich ganz frühe Ursache. Das ist sozusagen veranlagt schon in dieser Urwärme drinnen. Der Nerv ist eigentlich etwas, was so ganz aus der späten Zeit dem entgegengeschickt wird und uns aber diesen klaren Spiegel gibt. Dieser Spiegel in dieser hochpolierten Form, wie wir ihn haben, hat zum Beispiel das Tier nicht sehr stark ausgeprägt. Die Gehirnmasse der Tiere ist viel kleiner und vor allem die des Vorderhirns ist viel kleiner. Und genau das ist vor allem der Spiegel, den wir heute benutzen, der uns für unser sehr enges, aber klares Bewusstsein verhilft, der uns dazu verhilft. Ja, diese Luftwelt der alten Sonne, die also aufleuchtet, wieder dunkel wird, pulsieren, sich ausdehnt, zusammenzieht, also wo so ein gewisser Licht- und Luftatmungsprozess passiert, da geht die Entwicklung des Menschen insofern weiter, also jetzt nicht mehr nur ein Wärmemensch ist, sondern neben dem Wärmemenschen dazu kommt der Luftmensch, also sozusagen ein von Wärme durchdrungener Luftmensch ist das ein Gebilde. Aber noch etwas Zweites passiert, es sind gewisse Wesen, gewisse Menschen, wenn Sie so wollen, weiter fortgeschritten in ihrer Entwicklung und manche weniger weit. Das heißt, bereits auf dem alten Saturn hat eine gewisse Differenzierung begonnen. Zuerst war es also eine einheitliche Masse, dann gliedert sich das in einzelne Gebilde, die die Grundlage des Menschen bilden, aber davon entwickeln sie manche schneller, weiter, manche weniger, manche bleiben zurück, manche ziehen voran. Und es gibt welche, die so weit zurückbleiben, dass sie dann in diesem Zustand der alten Sonne aus dem Weg der Menschwerdung in gewisser Weise ausscheiden. Das heißt, die nicht mehr mitziehen können jetzt in diese Richtung zu einem immer helleren Bewusstsein, sondern die, in diese Richtung geht das nämlich, die ganze Entwicklung, sondern die da irgendwo ausscheiden. Und daraus entsteht die erste Anlage der Tiere nach Steiner. Das heißt, die Tiere ist ein erster, man könnte sagen, ein erstes Ausscheidungsprodukt aus der Menschheitsentwicklung. Das heißt, der Mensch steht am Anfang, und dann, nach einer gewissen Zeit, scheidet er etwas aus, was nicht mehr Mensch werden kann. Und ein Teil geht weiter und ein gewisser Teil geht nicht weiter. Und zugleich scheidet sich damit aber auch aus der Menschheitsentwicklung etwas aus, was, wie soll ich sagen, eine zu große Belastung für sie wäre, was die Menschheit zu sehr nach unten ziehen würde in gewisser Weise. Also zu den Menschen treten jetzt die Tiere, aber eben in einer luftigen Form noch. Also auch nicht unsere Hasen und Rehe und Hirsche, weil die gibt es nicht, es gibt nur Luft. Es ist alles Luft. Es sind also luftige Gebilde in einer luftigen Umgebung. Wahnsinnig schwer vorstellbar für uns heute. Es ist so ungewohnt eigentlich, zu denken, es könnte etwas geben, was eigentlich wesenhaft ist, was in sich gesetzmäßig zusammenhängt und das nichts als Luft besteht. Das wird dann immer, das muss gleich weg sein. Ja, so fängt es an, es fängt sehr viel zarter an. Wir müssen ein feineres Denken, feineres Anschauen entwickeln. Naja, und da wird eben die Grundlage gelegt dann für alles das, was später wirklich tatsächlich die Vogelwelt, also die Lufttiere auch wird, die haben heute noch sehr viel von dem drinnen. Wenn Sie sich so einen Vogel anschauen, die Knochen sind alle durchlüftet, also hat die diese Leichtbauweise. Und Vogel ist insofern auch interessant, dass bei ihm ganz stark das Kopfprinzip ausgebildet ist. Im Grunde ist eigentlich der Vogel überhaupt ein Kopf mit Federn dran und denkt nichts anderes. Also alles andere ist relativ rudimentär ausgebildet beim Vogel. Bei einer Kuh zum Beispiel, das ist dann schon ein ganz starkes Erdentier, da ist das Untere alles sehr stark ausgebildet. Ins Flattern kommt die natürlich nicht. Und da sind die Gedärme ganz stark ausgebaut und so weiter. Beim Vogel nichts. Wenn das was frisst, geht das Bartel fällt schon wieder durch, also hoffentlich nicht uns auf den Kopf, aber also Verdauung ganz schnell, der Darmkanal ganz, ganz kurz, aber alles sehr feurig, also Vogel haben immer Fieber, Vögel haben immer Fieber, haben eine Bluttemperatur von über 40 Grad im Schnitt. Also die sind ganz heißblütig eigentlich. Ja, das ist jetzt die erste Anlage dazu. Das ist also noch lange vor dem Zustand, wie es auf unserer Erde ist. Nicht? Weil das ist schon richtig. Dort, wo jetzt unsere fossilen Schichten beginnen, da haben wir es bereits jetzt mit dem festen Erdenzustand zu tun. Da kommt es erst heraus. Wenn ich jetzt vom Vogel spreche, ist das noch nicht der Vogel, den wir draußen sehen. Weil es gibt nur Luft und Wärme. Das heißt, was jetzt veranlagt wird, wird sozusagen, man könnte sagen, das Grundprinzip des Vogels und verwirklicht in einem reinen Luftmodell zunächst einmal. Von dem gibt es natürlich keine fossilen Spuren von reiner Luft. Die kann man schwer ausgraben irgendwo. Also, ja, irgendwo Luftblasen findet man im Eis und im Gestein auch, aber dass da einmal ein Vogel damit was zu tun gehabt hat, ist schwer dann nachvollziehbar. Also das heißt, das lässt alles noch keine Spuren zurück. Aber das Prinzip des Vogelseins ist dort schon veranlagt. Also das ist sehr wichtig, dass man, weil oft wurde Steiner dann wegen solchen Dingen kritisiert, ja, das stimmt ja doch nicht mit den fossilen Dokumenten überein, die Reihenfolge, die angeht, wie passt denn das zusammen? Ja, da übersieht man, dass die fossilen Dokumente bereits nur mehr zu tun haben mit allem, was sich im festen Erdelement abdrückt, weil nur das kann ich archäologisch ausgraben irgendwo. Schau, alles, was flüssig ist, was nur flüssig ist, rinnt irgendwo davon. Davon bleibt äußerlich nichts mehr zurück. Und von dem, was luftartig ist, noch weniger. Und von dem, was wärmeartig ist, schon gar nicht mehr. Also das heißt, das ist etwas, was ich mit der äußeren Forschung eigentlich gar nicht mehr erreichen kann, sondern wo ich nur versuchen kann, mich in diese alten Bewusstseinszustände zurückversetzen. Das ist in etwa die Methode, jetzt so in kurzen Worten geschildert, wie Steiner auf sowas überhaupt kommt. Ich meine, er versucht eben diesen engen, aber hellen Bewusstseinszustand, den wir heute haben, einmal probeweise auszuschalten, dafür aber diese alten Bewusstseinsstufen heller in die Konzentration zu fassen. Also die an sich dumpfer sind, aber durch Konzentrationsübungen so weit zu kommen, dass ihm erstens gelingt, das sinnliche Bewusstsein, das wir heute haben, auszuschalten und das, was heute unterschwellig ist, so konzentriert ins Auge zu fassen, dass ich dort auch darin aufwache. Also in etwas, was zwar bei uns allen da ist, wir haben alle das Bewusstsein bis zum alten Saturn zurück in Wald, bis zu dieser Wärmewelt. Weil wir tragen die Spuren eigentlich dieser Welt noch in uns sozusagen. Nur wir kriegen nichts mit davon. Das ist noch tiefer als unser tiefstes Schlafbewusstsein. Oder Steiner nennt es manchmal sogar Todesbewusstsein. Weil es eigentlich auch die mineralischen Stoffe sogar heute noch haben. Aber es ist so dumpf, dass man es eigentlich normalerweise gar nicht als Bewusstsein bezeichnen würde. Denn schon mitten im Schlaf, wenn man gut schlafen ist, finster, nicht wahr? In der Nacht. Dazwischen gibt es noch die Träume vielleicht, das ist noch so ein Übergang, aber dann, wenn man wirklich gut schlafen ist, finster. Und das ist noch eine Stufe finsterer, dieses alte Saturnbewusstsein. Und trotzdem ist es ein Bewusstsein, ein ganz weites. Die Kunst besteht nur darin, sich so fest, so konzentrieren zu können darauf, dass man trotzdem dort etwas noch erkennen kann. Dadurch kommt Steiner also dort zurück. Ist natürlich sehr, sehr schwierig. So kommt er zurück, dann ein bisschen leichter geht es schon zu dieser alten Sonnenwelt, wo schon Luft und Licht da sind und wo ein Zustand, ein Bewusstseinszustand wäre, der unserem Tiefschlaf entsprechen würde. Ist noch immer finster für uns. Also immer noch schwer genug. Aber dort aufzuwachen, die Sonne zu erleben sozusagen um Mitternacht. Ja, Steiner nennt das oft das Erleben der Sonne um Mitternacht. Das heißt, diesen Sonnenzustand zu erleben in einem Zustand, wo man normalerweise eben bewusstlos ist. Wo wir jedenfalls gegenüber der sinnlichen Außenwelt einmal komplett schlafen, aber eintauchen eben in diesen Zustand. Dann kann ich mich zurückversetzen und kann sozusagen jetzt seelisch-geistige Archäologie betreiben, wenn man so will. Kann also dieses Zurückschauen, diese Zustände haben, weil dort findet man eigentlich das alles noch. Dort findet man die Wirkungen dieser Sachen noch. Und dort findet man dann, dass die erste Anlage des Tierischen auf dieser Ebene eben die Vogelwelt in dieser Luftströmung ist. Aber nur dort kann man es finden. Also in den archäologischen Schichten außen im festen Stoff ist das sicher was sehr Spätes. Weil wenn man heute nicht ganz zu Unrecht annimmt, sind die Vögel was abgezweigt ist aus der Entwicklung der Dinosaurier. Das sind eigentlich Saurier, die dann abgehoben sind irgendwann. Aber die hätten nicht abheben können, wenn nicht lange, lange vorher diese Entwicklung schon da gewesen wäre. Nicht wahr? Heute, weil was sagt heute die Evolutionslehre? Die Evolutionslehre sagt, gut, da hat es also die Dinosaurier gegeben, dann hat es von mir aus, weiß ich nicht, einen Meteoriteneinschlag oder sonst was gegeben, dann sind die alle untergegangen und irgendwas ist übergeblieben, zufällig war etwas mit Flügel dabei und was Kleines und das aus dem ist dann ein Händel geworden oder so. Oder ein Lämmergeier, je nachdem. Ja, das ist immer, genau. Naja, irgendwas aus dem Dinosaurier-Ei, die haben ja auch Eier gekriegt, ist halt dann ein Händel hervorgekupft. Wie auch immer. Also auf jeden Fall, wie erklären Sie es? Im Grunde gar nicht, sondern Sie sagen zufällig. Es sind Zufälle passiert und irgendwas, was überleben konnte, ist halt übergeblieben. Na, ich meine, das ist sicher richtig, wenn es von außen betrachtet ist, das richtig, es ist viel zugrunde gegangen und irgendwas ist übergeblieben. Aber sie verzichten eigentlich darauf, eine Erklärung zu geben, warum das passiert ist, wieso und warum gerade das passiert ist, warum sich dieses oder jenes entwickelt hat, warum haben sich gerade die Vögel jetzt dann entwickelt. Ja, sie hätten sich nicht entwickelt, wenn nicht lang vorher das schon in diesem reinen Gasplanet, in diesem leuchtenden Gaszustand sozusagen vorbereitet gewesen wäre. Jetzt kommen diese Gesetzmäßigkeiten sozusagen, die dort bereits gelernt haben, dieses Umgehen mit den Luftströmungen, jetzt kommen die hinein und wirken gestaltend auch in einer festeren Masse. Aber das ist viel, viel später. Da sind wir dann eben schon bei Lebewesen, die schon sehr stark das flüssige Element in sich haben und auch bereits das feste Erdelement. Weil schon die Dinosaurier haben ein Knochengerüst, das kann man in den Museen bewundern. Also das heißt, Knochengerüst ist schon festes Erdelement. Das ist was ganz Spätes. Und Fossilien haben wir eigentlich erst ab dort, wo es dieses feste Knochengerüst gibt. Alles, was nur Weichteile ist, ja, vielleicht, wenn es wenigstens eine Muschelschale oder irgendwas hat, dann kann man es auch noch finden. Also Außenskelett. Aber entweder Außenskelett oder Innenskelett. Weichteile, da bleibt ja nichts davon über. Aber dort sind gerade entscheidende Entwicklungen passiert. Dort ist sehr vieles vorbereitet worden. Also in dieser Sonnenwelt. Da ist die Tierwelt veranlagt worden. Noch nicht die Pflanzenwelt. Die Pflanzenwelt, da gehen wir schon einen nächsten Schritt weiter. Diese reine Gaswelt, diese Luftwelt, diese leuchtende Welt beginnt sich weiter zu verdichten zu einem wässrigen, sagen wir mal, flüssigen Zustand. Wässrig ist gar nicht so ein schlechter Ausdruck, weil das meiste, was flüssig ist, ist sowieso Wasser. Also in einen flüssig-wässrigen Zustand hinein. Natürlich bleibt das Luftelement vorhanden, es bleibt auch das Wärmeelement vorhanden, dass das durchdringt. Es entsteht jetzt durch diese Verdichtung zugleich auch eine Verdichtung des Bewusstseins, eine Verengung zugleich des Bewusstseins. Also auch das sagten wir bereits, es ist diese Verdichtung des Bewusstseins, also es wird der Horizont des Bewusstseins immer kleiner. Also das heißt, man hat jetzt ein Bewusstsein, das schon sehr eng ist, aber eine gewisse Helligkeit erreicht. Während es also auf dieser alten Sonne, auf diesem leuchtenden, lichtatmenden Planeten noch ein Schlafbewusstsein war, taucht jetzt schon langsam ein Traumbewusstsein auf. Also der Bewusstseinsgrad wird heller, etwas, was vergleichbar wäre unserem Traumbewusstsein. Also wo wir zwar nicht ganz wach sind, weil wenn wir träumen, sind wir in der Regel nicht ganz wach, da wissen wir nicht genau wie, weil diese luziden Träume, wo man während des Traumes weiß, dass man träumt, das ist dann eher selten, das ist gar nicht mehr der charakteristische Traum. Weil es gibt solche Träume, da ist man schon fast an der Schwelle des Aufwachens, dann kann man sogar bewusst den Gang des Traums beeinflussen. Dann kann man so, weiß nicht, ich trinke gerade im Traum ein Hefer, kann Baby schmecken, das, nein, ich will doch lieber einen Tee haben. Also dann kann man eingreifen, aber dann ist man schon ganz an der Schwelle des Aufwachens. Es ist im Übrigen ein sehr interessanter Bewusstseinszustand, aber zunächst einmal eher so das wirkliche Träumen, wo man also noch nicht so ganz bei sich ist, sich nicht wirklich von der Welt noch so ganz unterscheidet. Das ist im Übrigen das Bewusstsein, das heute die Tiere noch sehr stark haben. Die Tiere sind allesamt, selbst bis zu den höchsten Tieren, alle nicht so wach wie wir. Aber das Bewusstsein ist weiter, mehr mit der Natur verbunden, aber es ist traumartig. Also auch das Bewusstsein ändert sich. Nicht nur am alten Saturn, auf dieser Wärmewelt, hatten alle Wesen, das heißt alle Menschen, weil damals gab es nicht den Menschen, ein Bewusstsein des ganzen Kosmos, wenn man so will. Aber ganz dumpf. Ganz dumpf. Auf der alten Sonne ist diesem leuchtenden Planeten ist das schon sehr viel eingeschränkter gewesen. Und dieses Bewusstsein hatten damals die Menschen und die Tiere waren damals die hängen geblieben sind, noch ziemlich stark auf dem alten Saturn-Bewusstsein. Also es war weiter, aber dumpfer. Gerade dadurch aber haben sie eben nicht ganz den nächsten Entwicklungsschritt mitgemacht. Gerade dadurch sind sie als was Eigenes dann aus der Entwicklung herausgefallen, nicht mitgegangen, den weiteren Weg des Menschen. Auch den nächsten Zustand jetzt, wo es flüssig wird, den Steiner den alten Mond nennt. Mond auch deswegen, weil der Mond sehr viel mit dem Wässrigen zu tun und Mond hat sehr viel Einfluss auf das Wässrige. Allerdings unser heutiger Mond, das ist nicht der heutige Mond, sondern ein Vorläufer sozusagen des heutigen Mondes. Eine Wasserwelt, in der tritt also dieses Traumbewusstsein auf, es tritt das flüssige Element auf und da beginnt sich jetzt noch etwas abzuscheiden aus der Entwicklung, das nicht mitgeht. Wir haben also jetzt den Menschen, wir haben die Tiere und jetzt beginnen sich in dieser wässrigen Welt die Pflanzen auszuscheiden. Also Sie sehen, schon wieder ganz umgekehrt. Man denkt so äußerlich nach den Dokumenten, aber das ist eben das, was man in der festen Erde findet. Zuerst dann die Mineralien da, dann kommen irgendwann die Pflanzen und dann irgendwann fangen die Tiere zu krabbeln an. Aber dahinter steckt eine ganz andere Entwicklung, die dem vorausgegangen ist, die das erst vorbereitet und möglich gemacht hat. Also die Pflanzen entstehen als etwas, was einen sehr dumpfen Bewusstseinsgrad behält. Die Pflanzen sind jetzt auf diesem alten Mond, also auf dem dritten Zustand, das, was in gewisser Weise noch immer beharrt auf dem alten Saturnbewusstsein, also sehr weit, sehr kosmisch, aber sehr dumpf. Die Tiere sind da schon ein bisschen weiter und am weitesten ist der Mensch. Der Mensch hat auf diesem alten Mond das Traumbewusstsein. Die Tiere haben immerhin das Schlafbewusstsein. Und die Pflanzen, die sind ganz, ganz dumpf. Aber weit, kosmisch weit und daher bauen sie sich auch nach kosmischen Gesetzmäßigkeiten auf. Also wenn man sich so eine Pflanze anschaut, eine Pflanze ist eigentlich ein Abbild des Kosmos. Wenn Sie wissen wollen, was in unserem Planetensystem zugeht, dann braucht man sich nur die Pflanzen anschauen. Schon allein der Aufbau, der Spross der Pflanze, das ist die Bewegung der Sonne durch den Kosmos. Und die Blätter, die sie rundherum ansetzen, das sind die verschiedenen Planetenbewegungen. Das hängt dann halt jetzt von jeder Pflanzenart ab, wie das ist. Jede Pflanze steht unter anderem kosmischen Einflüssen, aber im Grunde sind sie ein Abbild dieser kosmischen Kräfte, weil die Pflanze damals überhaupt, als sie veranlagt wurde, ganz stark den ganzen Kosmos mitempfunden hat. Man müsste also genauer sagen, sie ist eigentlich ein Abbild des damaligen Kosmos. Gar nicht so des heutigen, also man muss aufpassen, dass man nicht denkt, wenn sich heute der Jupiter irgendwo dreht, dann fängt sich die Pflanze an zu rotieren an. Das eher nicht. Aber es gibt gewisse Zusammenhänge. Sie hat dann trotzdem gewisse Beziehungen zu gewissen Planetenkonstellationen und so. Aber man darf es dann nicht so primitiv und direkt nehmen, sondern es ist sehr viel indirekter, weil es eigentlich in der Vergangenheit veranlagt wurde und dann irgendwann eingefroren ist auf dem Zustand, nämlich spätestens dann, wenn das feste Erdelement hineingekommen ist, das feststoffliche, dann wird die ganze Geschichte sehr steif. Wenn man sich so einen Baum anschaut, dann ist das schon was besonders Steifes. Weil die Rinde und das alles, was die Festigkeit gibt, das kommt wirklich erst durch das feste Erdelement hinein. Und hemmt diese Beweglichkeit. Aber gerade das Leben macht aus diese fließende Beweglichkeit. Das ist das Typische für das Leben. Leben ist eigentlich beständige Formverwandlung und Formveränderung. Das ist das, was am allerstärksten gelehrt wurde, sozusagen von der Natur auf dieser alten Mondenwelt, in dieser wässrigen Welt. Also Leben ist eigentlich ein beständiges Strömen, ein beständiges Gestalten in fließenden Formen. Und in dem Moment, wo die Form erstarrt, ist der Tod da. Darum sind wir auch, oder alles lebendige Stoffwechselorganismen. Wir alle haben längst nicht mehr die Stoffe in uns, mit denen wir geboren wurden. Also spätestens alles etwa 7 Jahre ist fast die Gänze, bis auf ganz wenige Reste des Stofflichen ausgetauscht, was wir im Körper haben. Wir sind eigentlich ununterbrochen neue Menschen. Wir nehmen Stoffe auf, geben welche ab. Es fließt durch. Es fließt durch. Und wenn man es halbwegs vernünftig ernähren, werden wir deswegen nicht immer stofflicher und stofflicher, manche schon, manche haben halt dann 100 Kilo auch, gibt es auch, aber im Normalfall ist es so, dass ein ausgewogenes Verhältnis ist, so viel Stoffe hineinfließen, so viel fließen wieder durch Atmung oder sonstiges, wie auch immer, hinaus. Also, was in uns das Leben ausmacht, ist nicht die Gestalt, die wir angreifen können, sondern das, was durchfließt. Das ist das Wichtige eigentlich, dass es durchfließen kann. Nur solange das Leben fließen kann, solange ist es da. Und im Fließen aber gestalten kann, formen kann. Formen kann, wieder auflösen, die Formen. Gestalten, wieder auflösen. Das wird in der Reinkultur sozusagen hier auf dieser Mondenwelt veranlagt. Was Fließendes. Das sind die drei Vorstufen, bevor es wirklich zum Festen kommt. Zu dem Festen, was wir jetzt wirklich als das Erdelement bezeichnen. Also bis zu dem Moment, wo wirklich dann die ersten Fossilien und dergleichen auftreten. Und dann ist es wirklich so, dass zuerst als Totestes eben das herausfällt, was eine reine Form ist, was kein Leben mehr in sich hat, was kein höheres Bewusstsein in sich hat, was also weder Mensch ist, weder Tier ist, weder Pflanze ist, sondern was jetzt zum Mineral wird. Das sozusagen erstarrte Form ist, die zwar noch aus dem fließend Lebendigen vielleicht herausgeboren ist, aber dann herausfällt. Weil jeder Kristall, jeder Edelstein wird eigentlich aus dem Flüssigen herausgeboren und in Wahrheit unter dem Einfluss der Sternenwelt, der kosmischen Welt. Die Kristallform ist nämlich auch interessant. Ein wunderschönes Beispiel sind wirklich fast für sich selbst sprechend, ist die Schneekristalle im Winter. Sie sind eigentlich so das Merkbild dafür, dass eigentlich da etwas gestaltet wird, was aus dem Kosmos heraus gestaltet wird. Und jedes anders. Es ist schon richtig, dass das was mit der Struktur des Wassers auch zu tun hat, dass diese Sechsstrahligkeit entsteht. Aber wie jeder einzelne Schneekristall individuell gestaltet, jeder anders. Jeder einzelne anders. Also eine unheimlich reiche Welt. Da sind kosmische Einflüsse drinnen, aber dann erstarrt es und wird sozusagen als Fotografie festgehalten. Und das ist der Moment, wo das feste Erdelement entsteht, das kristalline, feste Erdelement. Damit kommt etwas Neues auch in die Entwicklung hinein. Ich meine, wenn das nicht hineingekoppelt wäre, würden wir natürlich letztlich auch nicht als dieser aufrechte Mensch dastehen können, weil dazu müssen wir in uns das feste Erdelement tragen. Wenn wir nur ein Wasserfleck wären im Ozean, dann könnten wir uns nicht aufrichten und wir hätten es unheimlich schwer, uns von der Umwelt zu unterscheiden. Stellen Sie sich vor, Sie sind so ein Tropfen in einem Ozean drinnen und ich soll da meiner selbst bewusst werden, als Strömung in einer größeren Strömung. Es ist sehr schwierig. Es ist selbst schon schwierig, wenn wir auf allen Vieren am Boden herumgrabbeln. Die Tiere tun das, die kleinen Kinder tun es auch noch. Da ist es auch noch sehr schwer, zum eigenen Bewusstsein zu kommen, zu sagen, ich bin was anderes als der ganze Rest der Welt. Dazu muss ich mich erst aufstellen, muss mich gegen den Boden stemmen können und einmal frech hinausschauen, den Kopf erheben können, Füße unten, Kopf oben und jetzt schauen, aha, da draußen ist was anderes als ich. Ich erlebe subjektiv da drin irgendwas und da draußen ist was anderes, Fremdes. Eigentlich Fremdes zunächst. Nicht wahr? Weil ich habe meine Innenwelt und da ist eine Außenwelt. Und irgendwie muss ich das dann im Laufe des Lebens in ein Verhältnis zueinander bringen. Weil unser ganzes Erkenntnisstreben und alles hängt damit zusammen, dass wir nicht mehr wissen, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Jetzt schauen wir in die Welt und sagen, aha, erstaunlich, warum funktioniert das alles so, wie es funktioniert. Und jetzt müssen wir drinnen unsere Gedanken bilden und schauen, wie das draußen wieder dazu passt. Aber eigentlich ist beides aus einem Gemeinsamen heraus entstanden. Aber das feste Erdelement gibt uns die Möglichkeit, diese Trennung zu vollziehen und dadurch zum Bewusstsein unserer selbst zu kommen, zum Ich-Bewusstsein zu kommen. Das hat das Tier nicht, selbst das selbstentwickelte Tier hat ein wirkliches Selbstbewusstsein nicht, auch nicht die Affen. Ich meine, manche Menschen auch nicht. Nein, wenn man nach der Dingen stammen, stammen die Affen vom Menschen ab. Also ist umgekehrt. Wir haben ja gesagt, zuerst der Mensch, dann das Tier. Also manchmal kann man das fast verfolgen. Nein, jetzt bin ich schon wieder friedlich. Ja, also es geht auf jeden Fall darum, dieses Ich-Bewusstsein zu entwickeln, den Anthropos zu entwickeln, der sich also entgegenstellt der ganzen Welt, der sich entgegenstellt letztlich auch dem ganzen Geistigen, das dahinter wirkt. Denn wenn Sie jetzt diese ganze Entwicklung da nehmen, die passiert ist, steckt Seelisches und Geistiges dahinter, das tätig ist in dem Ganzen. Nicht wahr? Schon bei der Saturnwelt haben wir davon gesprochen, dass da der Übergang seelische Wärme, physische Wärme, dass da etwas dahinter steckt. Ja, nur da ist nicht nur das Seelische und Geistige des Menschen dahinter, sondern da sind vielleicht auch andere Wesenheiten dahinter. Etwas, was man halt dann Götter genannt hat früher oder Gott nennt. Gott ist ja nur halt so ein zusammenfassender Begriff für im Grunde eine sehr reich gestaltete Welt. Und auch da gibt dann Steiner einen sehr großen Überblick, einen sehr differenzierten Blick, ja, wie denn das ausschaut. Also Geistiges wirkt da drin. Naja, das Geistige schwebt auch nicht so frei herum, sondern Geistiges drückt sich durch bestimmte Wesen aus. Also das heißt, das ist nicht einfach eine durch die Natur fließende, geistig schaffende Kraft, sondern das sind bestimmte Wesen, die aber nicht körperlicher Natur sind, sondern geistiger Natur sind, aber die sich, wie soll ich sagen, formen, schöpferisch betätigen, indem sie zuerst diese Wärmewelt gestalten, dann später andere Wesenheiten, wieder diese Luftwelt, andere Wesenheiten, diese Mondenwasserwelt und schließlich unsere feste, festgeformte Erdenwelt. Die Schöpfergötter dieser festen Erde nennt Steiner daher auch und mit ihm viele andere auch die Geister der Form. Die formen das. Das sind die, die zum Beispiel in der Bibel genannt werden. In der Mehrzahl im Übrigen. Weil in der Bibel heißt es, am Anfang schufen die Elohim Himmel und Erde. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz und so weiter. Am Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Mehrzahl. Elohim ist im Hebräischen Mehrzahl. Interessant, nicht? Weil wir immer sagen, Monotheismus und Ein-Gott-Glaube. Im Grund gibt es in allen Religionen mehrere Götter und einen Höchsten, der alles zusammenfasst und alles leitet irgendwo. Das findet man in Wahrheit überall. Weil in der christlichen Lehre nennt man es halt dann die Engelhierarchien. Nennt man es halt nicht mehr Götter, sondern nennt man es Engelhierarchien, die da tätig sind. Da gibt es eine ganze Reihe, da gibt es eine ganze Stufe, also da gibt es eine ganze Menge. Das heißt, wenn wir von geistig-seelischem sprechen, dann ist das nicht etwas, was auf den Menschen beschränkt ist, sondern so wie wir Stoffliches aus der stofflichen Welt entnehmen, so entnehmen wir in gewisser Weise Geistiges, Seelisches aus einer geistigen, seelischen Welt. Auch da gibt es eine Welt, sozusagen. Und was im Materiellen das Stoffliche ist, das ist im Seelischen und Geistigen das Wesenhafte. Weil dort sind es eigentlich Wesensäußerungen, die vorhanden sind, die dort gedankenbildend sind, wie auch immer man es nennen will. Wir haben halt in unserem heutigen geistig-seelischen Erleben nur so ein blasses Abbild von dem, was da dahinter steckt, dass wir uns nicht vorstellen können, dass das einmal weltgestaltend wirken kann. Aber das sind halt größere, überragende Geister, die uns vorangegangen sind. Und vielleicht besteht ja einmal die Möglichkeit, dass wir eine Stufe da weiterkommen und vielleicht nicht gleich weltschöpferisch sind, aber doch zumindest einmal kleinere Bereiche schöpferisch durchdringen können. Das heißt, wirklich jetzt aus unserem Gestaltenden heraus etwas Neues in die Welt zu bringen, wie wir es beispielsweise in der Kunst tun. Wir können noch nicht jetzt neue Pflanzen oder so, dass die wirklich Leben schaffen aus dem Nichts. Wir können ein bisschen an den Vorhandenen herumbasteln und mit der Genetik immer mehr gut machen, aber bitte immerhin, wir basteln an vielen herum, aber wirklich gestaltend, künstlerisch, aus dem Nichts heraus, das sind wir wirklich in der Kunst, in der bildenden Kunst, in den redenden Künsten und so weiter, in der Musik. Da gestalten wir wirklich aus dem Nichts und üben in gewisser Weise, wenn man so will, das, was im ganz Großen halt geistige Wesenheiten getan haben, die uns vorangegangen sind. Durch diese Saturnentwicklung, durch diese Sonnenentwicklung, die alte, durch diese Mondenentwicklung und jetzt durch diese Erdenentwicklung. Und wir sind halt so die ganz Kleinen, aber vielleicht berufen, da mal den nächsten Schritt zu tun. Und auch einmal so, zumindest ein kleines, ein bisschen größeres Vorgartel schöpferisch zu bearbeiten. Weil jetzt sind wir eigentlich damit beschäftigt, einmal unser eigenes Ich in den Griff zu bekommen. Das Ich ist eigentlich schon Ausdruck dieser schöpferischen Quelle. Weil mit dem Ich des Menschen, mit dem Bewusstsein auch, dass wir ein Ich haben, erwacht eigentlich der Moment, wo wirklich im Menschen ein Funke dieses Schöpferischen wach wird, tätig wird, der diese ganzen Welten geschaffen hat, die uns vorangegangen sind, nur halt dort in kosmischer Dimension. Das ist halt nur ein kleines Funkerl. So im alten Saturn war es ein gewaltiges Feuer, das dahinter steckt. Ein gewaltiges, nicht nur äußeres, sondern ein gewaltiges Geistesfeuer, das dahinter steckt. Ein Fünkchen davon leuchtet jetzt in unserem Ich auf und wir sind berufen, sage ich mal so, oder haben die Möglichkeit, die Perspektive, in dem weiter zu wachsen durch eigene Tätigkeit. Denn ich oder das Geistige überhaupt ist etwas, naja, das primär mal als allererste schöpferische Tat sich selbst immer wieder neu erschafft. Das Ich, das heißt der geistige Funke in uns, ist nicht etwas, was einfach vorhanden ist, sondern etwas, was sich beständig neu aus sich selbst heraus erschaffen muss und von nichts anderem mehr abhängig ist. Das ist etwas Neues, was hineinkommt. Nicht wahr? Alles andere, das ist durch diese Stufen alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, jetzt Erdenwelt hereingekommen. Aber was wir aus dem Ich heraus schaffen, ist ein Neubeginn. Ein ganz kleiner. Und jeder Künstler macht das, bringt was hinein. Er verwendet zwar die Farben, die verdankt man der ganzen Entwicklung vorher. Den Marmor, den wir behauen, den verdankt man der Entwicklung vorher. Aber wie wir ihn beschlagen, was wir daraus machen, dass wir, weiß ich nicht, Michelangelo seinen David daraus macht und wie er ihn macht, das ist sein individueller Funke drinnen. Das leitet sich auch nichts ab. Es gibt ein schönes Bild in der Mythologie dafür, zum Beispiel diesen Phönix, der immer wieder aus seiner eigenen Asche steigt. Dieser Vogel Phönix, der immer wieder verbrennt und aus seiner Asche neu entsteht. Das ist unser Ich, das ist das Geistige überhaupt. Weil es ist nichts Äußeres. Ich kann nicht sagen, ist das Ich groß, klein, dick, dünn, schwer. Es ist das alles nicht. Ich kann nur sagen, ein Ich ist groß und stark dann, wenn es sehr stark schöpferisch tätig ist. Aber das hat nichts mit äußerer Größe zu tun. Und dann schafft es primär einmal sich selbst. Und wenn es das genügend kann, dann geht halt der nächste Schritt, dass es ein bisschen darüber hinausgehen kann und im Kleinen, ganz Kleinen, weltschöpferisch werden kann. Das heißt, schöpferisch in der Welt etwas verändern kann, Neues hinzubringen kann. Und da sind uns eben andere Wesen vorangegangen, die das halt in kosmischen Dimensionen gemacht haben. Aber wenn wir vielleicht einmal so einen Schritt da hineinrücken, bringen wir mit Sicherheit wieder etwas ganz was Neues hinein. Denn die Entwicklung wiederholt sich niemals. Jeder einzelne schöpferische Funke bringt etwas Neues und jeder von uns ist so ein schöpferischer Funke oder trägt einen solchen Funken in sich. Und das will eigentlich Anthroposophie aufzeigen, dass durch diese lange Entwicklung wir bis zu diesem Punkt des Ich gekommen sind und dass wir da jetzt dieses schöpferische Prinzip in uns selbst haben und dass die zukünftige Entwicklung von uns zumindest mitbestimmt wird, abhängt auch davon. Und dass sozusagen, wenn Sie so wollen, erstmals im Menschen die Götter Das heißt, die Wesenheiten, die da vorangegangen sind, eben jetzt auch uns einladen, da mitzutun und damit eigentlich auch riskieren, dass wir einen Pfusch machen. Sagen wir es einmal so. Das war das tun wir ja manchmal gelegentlich in unserer Entwicklung. Wir entwickeln durch dieses Ich, durch dieses Selbstbewusstsein ja auch eine gewisse Freiheit. Eine Freiheit einerseits gegenüber der gewordenen Naturwelt. Ich meine, wir können zwar nicht die Gesetze der Schwerkraft aufheben und so weiter, aber wir können uns unsere innere Freiheit jederzeit erwerben, wenn wir uns nicht unterkriegen lassen. Die geistige Freiheit kann uns niemand nehmen. Die kann uns kein Kerker nichts nehmen.
Sind wir jetzt determiniert oder nicht determiniert?
Wir sind eben in dem Punkt, wo wir als das Ich sind, eben nicht, mit Sicherheit nicht determiniert. Da ist der Punkt, wo wir nicht, das ist sicher sehr vieles, in dem wir determiniert sind, sowohl durch rein die Naturgesetze als von mir aus auch durch geistige Wesen. Früher hat man, ich glaube, die Götter machen alles, das war die alte Ansicht, die etwas Berechtigtes hatte. Die andere Seite ist, die abgestorbenen Naturgesetze tun was, durch unseren physischen Leib und so weiter. In beides sind wir eingespannt, aber dazwischen gibt es einen Punkt, wo die Freiheit drinnen ist. Und der kommt durch das Ich hinein. Das Tier hat das nicht. Das Tier hat das nicht. Das kann diese Freiheit nicht entwickeln. Wir können es, wenn wir nicht freiwillig darauf verzichten. Freiwillig darauf verzichten auf die Freiheit, naja. Sollten wir halt nicht. Aber jedenfalls, dafür möchte also Anthroposophie das Bewusstsein wecken. Und das geht halt ganz gut, wenn man mal die Welt von dieser anderen Perspektive aus betrachtet, wie wir es heute ein bisschen versucht haben. Sie werden dann eben drüben diese schönen Zeichnungen finden, diese Wandtafelzeichnungen, wo der Steiner dann so als Skizze immer hingeworfen hat, während der Vorträge oft. Also das sind so die verschiedenen Welten. Es sind so ganz einfache Handskizzen. Aber oft sagt ein Bild mehr als 1000 Worte, wenn man auch ein bisschen den Hintergrund dazu kennt. Das ist das Rote, die alte Saturnwelt, dann dieses Grünliche ist die alte Sonnenwelt. Da schreibt er dann dazu im Sonne, Vogel, oben Mensch, 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 geht überall durch. Also der Mensch ist der Erstling der Schöpfung. Auf der alten Sonne kommt aber das Tier bereits dazu, aber in Luftgestalt, daher als Vogel. Auf dem alten Mond Mensch, Tier, Pflanze als Neues. Bei den Tieren kommen die Fische. Klar, die Fische werden jetzt veranlagt, also in den stürmenden Gewässern werden die Fische veranlagt. Also er versucht dann in so ein ganz knappes Schema eigentlich riesige Weltzusammenhänge zu verdichten, in so ein ganz knappes Bild. Man wird nur was damit anfangen, wenn man sich ja wirklich damit beschäftigt hat, mit diesen Dingen. Wenn man überhaupt keine Erklärung dazu hat, denkt man sich, aha, nur ist bunt, ist interessant. Und viel mehr wird man nicht erkennen können. Also, aber wenn man sich lange Zeit, ich kann es gerne durchgeben, Sie können es dann drüben auch anschauen. Das ist aber das Wichtige. Dann können solche Bilder sehr helfen, um sich diese großen Zusammenhänge immer wieder vor Augen zu führen. Sozusagen, fast möchte ich sagen, als Meditationsbild. Und an dem wieder das Durchdenken. Das Wichtige bei Anthroposophie ist ja, es soll nicht irgendeine Lehre sein, ein Dogma sein, sondern es soll eine Anregung sein, selber die Dinge zu betrachten, selber zu durchdenken und ich möchte sagen, den Mut aufzubringen, einmal die Welt aus einer ganz anderen Perspektive auch zu betrachten. Das heißt nicht, dass man sich zum Beispiel gegen die Naturwissenschaft stellen muss, also ich habe es eh gesagt, ich bin selber Naturwissenschaftler, überhaupt nicht, aber man muss auch sagen, vielleicht ist das auch nur eine Einseitigkeit. Vielleicht hat sie gerade ihren Erfolg durch diese Einseitigkeit und ist damit sicher auch berechtigt, aber wir sollten nicht nur diese Scheuklappen haben, sondern vielleicht ein bisschen den Blick wenden und den Horizont erweitern. Also dazu möchte Steiner im Grunde einladen. Bitte.
Sie sind Naturwissenschaftler.
Ich bin Naturwissenschaftler, ja.
Und wie kommen Sie zurecht, dass einfach Steiner jetzt die These aufstellt, so ja. Mal, dass der Mensch der Erste ist und während eigentlich die ganze Naturwissenschaft, ja, sage ich jetzt einmal, kommen, Sie haben es am Anfang angesprochen, von den Bakterien auf,
ja,
die
ja.
Wie kommen Sie zu dem Abschluss, der Mensch ist eigentlich immer diese Fortsetzung von diesem kleinsten, allerkleinsten Lebewesen, bis die Freiheit gehabt hat, ja, sich weiter,
ja,
zu entwickeln.
Na ja.
Und wie kommt man dann, dass man einfach sagt, der Mensch ist eine ganz andere Linie, als wie alle anderen Lebewesen auf der Welt?
Nein, eigentlich nicht. So ein Steiner sagt Folgendes, eben der Mensch steht am Anfang, aber der Betrachtete eben diese Zustände, eben wie wir es hier gehabt haben mit dem Besserigen, also das heißt, alles das, was vor dem liegt, wo es diese fossilen Zeugnisse sind.
Ich meine das materialistische.
Die materialistische fängt aber eben erst bei dem festen Zustand an, weil weiter kann es nicht zurückverfolgen.
Gut, aber dann ist der Mensch irgendwie in der Kette von den kleinsten Lebewesen
drinnen. Überall da drinnen. Also die gestaltete Gesetzmäßigkeit.
Aber nicht die geistige.
Bitte?
Die geistige Entwicklung ist eine andere.
Die geistige ist eine andere. Da kommen zwei Entwicklungen zusammen. Wenn Sie so wollen, ist es ein Weg, dass sich die geistige Seite des Menschen immer mehr beginnt zu verkörpern, zu materialisieren. Und heute erst, und das ist dann der Punkt, wo wirklich der Homo sapiens auch in der äußeren Gestalt auf der Erde steht, da kommt es zusammen. Da kommt es zusammen, dass sozusagen das Geistige eintaucht. Zuerst wirkt es gestaltet auf das Ganze und dann wird es sich innerhalb...
Im Prinzip ist der Geist der Mensch eigentlich
Ursprung. Eigentlich ist der Ursprung geistiger Natur, richtig. Also das ist bei Steiner ganz stark, dass der Ursprung im Geistigen ist und das Materielle gesehen wird als Absterbensprodukt des Geistigen. Und dazu muss man aber sagen, dass die Naturwissenschaft, zumindest die Physik, heute die Tendenz hat, allerdings in sehr abstrakter Weise, aber genau in diese Richtung zu gehen. Weil der alte Materialismus des 19. Jahrhunderts ist physikalisch widerlegt. Also, dass man sagt, die Welt besteht aus kleinen Gegenständen, das ist weg. Das ist absolut weg. Und was heute die Kosmologie und die Quantenphysik schildert, ist mindestens so fantastisch erscheinend wie das, was der Steiner schildert. Also ich muss immer wieder sagen, eigentlich komme ich da so in vertraute Gebiete immer wieder. Da fühlt man sich ganz wohl. Es ist beides gleich weg von unserem normalen, alltäglichen, gegenständlichen Denken. Beides total weg. Und darum ist auch... Wenn man Naturwissenschaftler ist, hilft es einem in diese, wie soll ich sagen, nicht gegenständliche, geistigere Denk- und Anschauungsweise hineinzugehen, die ich auch gerade heute für die Naturwissenschaft sehr stark brauche. Was sie allerdings am wenigsten noch heute niedergeschlagen hat in den Lebenswissenschaften, in der Biologie, in der Entwicklungslehre. Viel stärker in der Physik, da ist der Materialismus komplett weg. Wenn ich mir anschaue, die Evolutionslehre, dann ist das pure Materialismus des 19. Jahrhunderts heute. Noch mit ein bisschen raffinierteren Mitteln, aber von der Anschauung hat sich im Grunde nichts geändert. Also es ist eine materielle Stoffe, die durch Zufall durcheinandergewürfelt werden und durch Selektion entsteht dann irgendwann der Mensch. Punkt.
Aus.
Das im Prinzip ist es der alte primitive Darwinismus, nichts, nicht mehr. Und das Argument, Beweis dafür im Grunde gibt es keinen. Ich sage nicht, dass es nicht diese Schichtung der Fossilfunde gibt, dass es am Anfang einfachere Lebewesen gibt und jetzt komplexere. Aber warum das so passiert ist, darüber sagen sie im Grunde überhaupt nichts, außer dass sie sagen, es ist Zufall. Es gibt sogar genug Evolutionsbiologen, die sagen, es gibt eigentlich gar keine höhere Entwicklung. Das stimmt gar nicht, weil die Biomasse der Erde besteht zu 99% aus Bakterien und solchen Kleinzeug. Und das war schon in der Vergangenheit so. Und wir und die höheren Tiere, wir sind eigentlich nur statistische Ausreißer. In Wirklichkeit entwickeln sie gar nichts höher. Wir sind also statistische Ausreißer. Zufällige Variationen, aber eigentlich besteht die Welt aus Bakterien oder sowas.
Naja, es entsteht ja auch eine unglaubliche Unlogik in dem Moment, wo man sagt, der Mensch ist das höhere Wesen, weil wie kann sich das Höhere aus dem Niederen?
Ja, ja, richtig.
Das ist ja unlogisch. Wer mehr kann auch weniger. Also vom Menschen
ja, aus ja,
der Welt, also
ja,
kein Tier, kein Problem.
Richtig.
Ja, fundiert, verpflanzlicht oder vermineralisiert.
Und das Leben stirbt und dann wird es mineralisiert.
Aber das Umgekehrte ist ja absolut unlogisch.
Ja, ja.
Das kann eigentlich gar nicht sein.
So ist es.
Und deswegen müssen Sie eigentlich zur Rechtfertigung sagen, der Mensch ist nichts Besseres als alles andere, was vorher war.
Ja, ja, ja.
Weil sonst ist ja die Umwelt perfekt.
Ja, nein, es ist ja das Interessante, dass eben schon eine Entstehung des Lebens oder so. Es gibt sehr viele Ansätze, aber in Wahrheit, wenn man es sich genau schaut, nichts wirklich Konkretes. Etwa weil in Wahrheit eben der Weg umgekehrt ist. Nicht das Tote fängt plötzlich zu leben an, sondern das Lebendige, das vorher da ist, aber halt in anderer Form, stirbt. Und dann wird es das feste Mineral. Aber eigentlich ist vorher das Leben da, nur natürlich nicht jetzt so heiß, sondern die Landschaft hüpfen, sondern das sind eben halt diese luftigen, gasigen Wärmegebilde, flüssige Gebilde, die man gar nicht als Lebewesen erkennen würde. Aber dort sind diese Gesetzmäßigkeiten eben schon drinnen. Und wenn sich das verfestigt und in der Form stehen bleibt, dann ist plötzlich irgendwas Totes. Dann ist ein Fossil im Grunde. Und so sind im Grunde die Mineralien sozusagen die ersten Fossilien in Wahrheit, könnte man sagen.
Und was ist der Vorläufer der saturnischen Wärme?
Ja, da sehen wir zumindest einmal einen
weiter zurückschauen können wir auch nicht eigentlich.
Ist richtig, ja. Dort ist einmal ein Horizont der Erkenntnis erreicht. Steiner sagt, das wird uns jetzt zu weit führen, aber dort fängt überhaupt auch erst die Zeit an. Jetzt ist schon dann schwierig zu fragen, was ist, bevor die Zeit angefangen hat. Naja, es ist so, dass dahinter ein geistig-schöpferisches wirkt und das ist die Quelle, aus der das Ganze fließt.
Vielleicht ist das Problem einfach, dass wir so eng auf der Erde denken.
Ja,
das muss doch mal das Geist sammeln, vorne ausgegangen
sein. Ja,
weil
ja.
Niederschlag immer weiter herum zur Erde gewandt.
Nein, im Grund liegt es daran und ist halt verständlich, weil wir heute im alltäglichen Leben, wir halten uns immer fest an die Gegenstände. Das gibt uns die Sicherheit, daran spüren wir uns selber. Das hat auch kommen müssen. Man muss denken, in der Vergangenheit haben die Menschen die Welt nicht so erlebt. Jedenfalls nicht so stark.
Im Gravitationsfeld geht es nicht anders.
Natürlich. Aber das Bewusstsein war trotzdem in älteren Zeiten anders und man hat das zumindest nicht so wichtig genommen.
Es gibt doch jetzt auch noch so Völker, die haben ein Gruppenbewusstsein,
Kollektivbewusstsein,
die spüren das andere noch.
Ich meine, wenn man in diese Zeit zurückgeht, dann solche Menschen haben natürlich auch geringste Neigung dazu, so etwas wie Kultur herzustellen wie äußere. Wozu? Was brauche ich das? Gegenstände soll ich herstellen? Warum? Für was? Ich kann mir die Früchte vom Baum pflücken oder von mir aus jage ich das Tier, aber da muss ich mit den Göttern erst verhandeln, dass ich das darf. Also warum soll ich Gegenstände erzeugen? Also da ist kein Bewusstsein, Kunst erzeugen zu wollen, aber da erwacht aber dann auch nicht dieses klare Ich-Bewusstsein noch. Da bin ich fast noch wie das Tier mit der Natur verbunden. Zwar schon heller als das Tier, aber trotzdem ganz verbunden und nicht bei mir. Bei manchen Naturvölkern ist das heute noch sehr stark. Die sind ganz intensiv mit der Natur verbunden, leben eigentlich mit allen Sinnen da draußen, aber sich selber spüren sie dabei nicht so stark. Also es ist daher noch sehr viel kollektiver, das Erleben.
Also verstehe ich das richtig?
Ja.
Rudolf Steiner hat doch eine ganz besondere Fähigkeit.
Ja.
Dieses Weltbild erkannt.
Ja.
Und festgehalten und uns weitergegeben. Mhm. Und uns erscheint vieles plausibel und auch durch
ja.
so Vergleiche untermauert. Mhm. Ich frage mich, wieso gibt es nicht mehrere Steiner? Ist das so eine singuläre,
dass nur dieser
eine Mensch diese Welt hat?
Das ist der Punkt. Also man muss eines dazu sagen. Unsere Gegenwart, und zwar Gegenwart meine ich insbesondere jetzt seit Beginn der Neuzeit, hat sehr stark diese Fähigkeiten, die früher viel verbreiteter waren, sehr abgedunkelt, weil sich eben jetzt das Bewusstsein ganz auf die äußere gegenständliche Welt gerichtet hat und dadurch aber auch erst wirklich dieses ganz klare wache Ich-Bewusstsein überhaupt hervorgetreten ist. Also selbst im Mittelalter noch waren so durchschnittlich die Menschen viel dumpfer im Bewusstsein. Und nicht so, dass immer ich und da ist die Welt, sondern viel mehr noch ins Kollektiv eingebettet und so weiter. Also es musste ja mal das ganz starke Bewusstsein fürs Ich kommen und damit wird aber überstrahlt es dann total diese anderen Bewusstseinsarten. Das ist besonders für unser Zeitalter sehr stark. Und Steiner war halt einer der wenigen, er ist nicht der Einzige, aber einer der wenigen, die halt dieses Bewusstsein, diese alten Bewusstseinsarten auf neue, ich würde fast sagen, auf neue Art wieder erwecken konnten, weil er nämlich dieses Ich-Bewusstsein trotzdem sehr stark eben auch dazu hatte. Aber er konnte es hineintragen, eben gerade dieses Ich-Bewusstsein, das er hier in der äußeren Welt auch erworben hat, hineintragen in diese anderen Bewusstseinszustände. Dann kann man erst so wirklich ganz wach dort forschen und damit ist sogar dieses neue geistige Bewusstsein, wenn man so will, unterscheidet sich von dem alten, wie es noch bis ins Mittelalter hinein vereinzelt, dadurch, dass wirklich das ganz klare wache Ich und damit auch ein Art wissenschaftliches, aber jetzt geisteswissenschaftliches Denken möglich ist. Und zwar geisteswissenschaftlich im eigentlichen Sinn des Wortes, nicht nur bloß als Kulturwissenschaft bis heute verstanden wird, sondern als Wissenschaft vom Geistigen, das gestaltet hinter der Welt steht. Und dass man das genauso wach und klar erforschen kann, wie wir heute halt mit der Naturwissenschaft die äußere Welt erforschen. Und das ist auch die große Leistung im Grunde, die die Naturwissenschaft heute erbringt, dass wir jedes kleine Futzerl heute ganz bewusst ins Auge fassen und daran Bewusstsein lernen. Für jedes Stäuberl. Ich meine, die Bibliotheken werden immer größer. Es gibt nichts, was man nicht unter die Lupe nehmen und erforschen von 100.000 Seiten. Und im Grunde geht es darum, wach zu werden, einmal in der äußeren Welt. Und wenn wir dieses wache Bewusstsein haben, dann das hineintragen in diese anderen Bewusstseinsstufen, wo man normalerweise nur traumbewusst, schlafbewusst oder total unterbewusst ist, also was Steiner dieses Todesbewusstsein sogar genannt hat. Was also so dumpf ist, dass das finster, weil es finster schon ist. Also eigentlich hineinzuleuchten mit der hellen Kraft dieses Ich-Bewusstseins, das wir an der äußeren Welt erwerben, in diese anderen Bewusstseinszustände, hineinzuleuchten und dadurch aber eben auch, wie soll ich sagen, geradezu dieses nüchterne Denken, dieses nüchterne wissenschaftliche Betrachten mit hineintragen können, diese Besonnenheit hineintragen können. Weil Anthroposophie läuft nicht hinaus auf irgendwelche ekstatische Zustände, wie man es früher gemacht hat, weiß ich nicht, Schamanen, was dort wird, getrommelt und getanzt und so lang, bis man so aus sich herauskommt, dass man ganz das Bewusstsein für die äußere Welt verliert und jetzt kommen in traumartigen Zuständen vielleicht wirklich geistige Erlebnisse draus. Genau. Aber da kann ich keine Geisteswissenschaft betreiben. Da bin ich in den Wirbel der Götter oder wie immer es nennen will, hineinversetzt und mach mit, das war die alte Art. Aber da bin ich nicht klar bewusst. Was Steiner will, ist mit ganz wachem Bewusstsein, im Grunde ganz nüchtern, mit Begeisterung und trotzdem ganz nüchtern hineinzugehen, ganz wach. Und er beschreibt auch gewisse Übungen, wir werden das im Herbst dann einmal einen Vortrag dazu machen, so eine elementare Betrachtung dazu, wie das gehen könnte, zumindest die ersten Schritte dorthin zu machen, wie man das Denken, wie man das Erleben so verändern, konzentrieren kann, dass es langsam auch dafür aufwacht. Aber das ist zugegebenermaßen sehr, sehr schwierig, weil wir heute so, wie soll ich sagen, diesbezüglich am Tiefpunkt sind, dass wir ganz in der äußeren Welt draußen leben. Um eben einmal das klare Bewusstsein zu entwickeln, aber wir tun uns jetzt schwer, den nächsten Schritt wieder hineinzutun und dieses Bewusstsein in die anderen Welten auch hineinzutragen. Das steht uns halt noch bevor. Und daher ist Anthroposophie sicher etwas, was noch Zeit brauchen wird, bis sozusagen mehrere Steiner gibt oder was Vergleichbares. Aber es ist schon viel da, wenn man versucht einmal mit ihm mitzudenken, sich mit hineinzuleben, völlig freilassend. Weil es soll nie so sein, er wollte nie haben, gut, ich sage euch das, ich bin der große Meister, ich sehe das alles und ihr betet es nach, ihr glaubt das, wer sieht es eh nichts, also müsst ihr es glauben. Nein, er sagt, schau, ich schildere euch, wie ich das sehe, ich versuche es euch in klaren Gedanken zu schildern, denkt darüber nach, schaut, ob euch das die Welt erklärlicher macht, ob ihr Bestätigungen im äußeren Leben dafür findet. Aber das müsst ihr selber prüfen, prüft selber, also niemals Dogmatik, das darf es in der Anthroposophie nicht geben. Man kann nur sagen, ich berichte, was ich gesehen habe und versuche es möglichst klar darzustellen. Und anders sollte man es auch nicht nehmen. Aber man muss den Mut haben, einmal halt die Welt von einem anderen Blickwinkel probeweise zumindest zu betrachten, sagen wir mal so. Das heißt ja noch nicht, dass man jetzt gleich umschwenken und sagt, jetzt schauen wir es nur mehr von der Perspektive an. Aber man muss wagen, einmal aus den gewohnten Gleisen herauszutreten und auch wagen, einmal, wie soll ich sagen, sich dann auf sich selbst zu stellen, dabei zu sagen, gut, also die ganze Wissenschaft hilft mir nicht, den Stein jetzt nicht, aber er hat mir gesagt, stell dir mal dorthin und schau es von da an die Welt. Was sagt mir das? So beweglich zu werden. Im Grundsinn hat Steiner zwar ein Riesenwerk hinterlassen, aber da sind nur immer solche riesen weißen Flächen drinnen, die es zu entdecken gilt. Und Anthroposophie sollte ja dann auch dort ein bisschen in den weißen Flecken irgendwo die nächsten kleinen Schrittchen wenigstens weiterführen. Er hat uns eher ein großes Orientierungsnetz, eine große Landkarte gegeben, dass wir nicht verlaufen. Aber Anthroposophie kann sicher auch nicht darin bestehen, jetzt immer nachzubeten, was Steiner gesagt hat, und so ist es und Ende. Weiter ist nichts. Aber es muss besonnen sein, weil es muss wissenschaftliche Klarheit gewinnen. Das heißt, ich muss es gedanklich auch so formulieren können, dass ich sage, nein, mein Verstand wird nicht beleidigt dadurch. Also es darf mir so ein abstruses Zeichen, aber ich sage, also ich weiß nicht, irgendwo ist das schon sehr wunderlich. Es ist vielleicht ein ganz anderer Blickwinkel, aber es muss sein, aha, ist zwar völlig ungewöhnlich, aber unlogisch ist es eigentlich nicht. Könnte vielleicht sein. Beobachten wir mal, vielleicht finde ich Hinweise in der Welt, die in die Richtung weisen, auch wenn es auf den ersten Blick befremdend ausschaut. Aber das werden Sie bei Steiner immer finden. Es hat gedankliche Klarheit. Es ist nicht einfach, er schwelgt nicht in irgendwelchen hellsichtigen Eindrücken und aus denen er schildert.
Bitte? Es hat eine gewisse Logik.
Ja, richtig.
Was mich nur ein bisschen wundert, ist an und für sich unsere materialistische Welt jetzt einen guten Teil auch an die Zeitdimension gebunden, was wir zur Vorstellung berechnen können.
Ja.
Akzeptiert Steiner auch diese Zeitdimension oder braucht er sie eigentlich nicht?
Naja, schon, sicher. Und für unsere physische Welt hat sie natürlich, ist sie da und ist sie Realität und brauchen sie. Es geht nicht darum, ob wir nur daran gefesselt sind oder ob man auch daraus aussteigen kann.
Es gibt aber relativ viel geistige Schule, die sagen, eigentlich ist alles gleichzeitig. Wir brauchen die Zeit normalerweise nicht, weil wir von aus dieser begrenzten, erkennbaren Welt von uns heraus.
Ja. Naja, bei Steiner ist es eben sehr differenziert. Ich meine, schon wenn er in die nächste Ebene geht, die er dann die ätherische Welt nimmt. Also das ist zum Beispiel das, wo die physische Wärme als nächstes hingeht. Also bevor es eigentlich nur seelische wird, wird es ätherische Wärme. Das Licht als solches ist was Ätherisches in Wahrheit. Dann sagt er schon den schönen Ausspruch, den im Parsifal der Wagner hat, zum Raum wird hier die Zeit. Da ist die Zeit etwas, was wie eine Raumperspektive wird, in der ich mich frei bewegen kann zum Beispiel. Also Zeit ist nicht etwas, was absolut verfließt von der Vergangenheit in die Zukunft, das ist nur das Erleben, wie wir es hier haben. Aber es gibt eine Ebene dahinter, wo es eine Beweglichkeit gibt, wo ich daher auch in die Vergangenheit, Vergangenheit gesehen aus unserer Perspektive, dort ist das aber alles im Grunde gleichzeitig da. Dort kann ich mich bewegen. Da ist in gewisser Weise auch die Zukunft veranlagt. Ob sie aber dann aus dieser ätherischen Welt wirklich in die physische herunterkommt und hereinwirkt, ist eine andere Frage. Aus dem erklären sich zum Beispiel so Phänomene, wie es doch manchmal bei Medien oder so gewisse Prophezeiungen der Zukunft gibt. Das gibt es manchmal. Manchmal ist es verblüffend, das stimmt wirklich. Oft ist das ein Zufall, kann natürlich sein. Das meiste stimmt eh nicht. Aber einzelne Fälle gibt es. Dann hängt es damit zusammen, dass alles, was physisch ist, zuerst einmal im Ätherischen bereits vorbereitet ist. Nur nicht alles, was im Ätherischen vorbereitet ist, kommt auch ins Physische hinein. Daher kann ich das nie mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Steiner zum Beispiel gibt gewisse Vorblicke, wie die Entwicklung vermutlich weitergehen wird. Weil er sieht, wie das zum Beispiel in der ätherischen Welt bereits veranlagt ist. Nur, ob das dann wirklich alles so kommt, ist ein anderes Kapitel.
Jeder Mensch wird es dann erleben dürfen, diese.
Ja.
Das ist die Frage. Ja. Wie schaut das aus? Meint er, dass wenn es aus ist mit dem Leben hier auf der Erde, ja, geht es mit den Menschen weiter, der gestorben ist?
Ja, das wird auch ein Thema dann im Herbst sein, wie es mit den Menschen nach dem Tod oder ob es nach dem Tod weitergeht. Aber
mir fällt der Schöpfergott überhaupt in den ganzen Vortrag. Also ja. Mir fällt der Schöpfer, der eigentlich zuständig ist für diese Liebe, wie Sie es beschrieben haben.
Ja.
Das ist einfach das, was die Urliebe ist, die ausgestrahlt wird überall.
So ist es. Ich habe nur eben kurz hingedeutet, mit dieser eigentlich Stufen von geistigen Wesenheiten, die dahinter stecken. Das ist nämlich auch etwas, was bei Steiner noch sehr differenzierter ist. Vielleicht das als kleiner Punkt, es gibt heute also diese materialistische Evolutionslehre, es gibt jetzt, was sehr modern geworden ist, zum Beispiel das Intelligent Design, was aus Amerika kommt. Also wo man sagt, der Schöpfergott greift ein jedes Mal, wenn was Neues gestaltet wird. Und das ist natürlich auch wieder eine sehr dünne Geschichte. Weil eigentlich ist das dann der Hokuspokus, der kommt, das passt auch nicht. Was Steiner sagt, es gibt eine ganze Hierarchie eigentlich von geistigen Wesenheiten, die an der Schöpfung der Welt mitwirken. Da gibt es einen Obersten, also eine ganze Stufenfolge. Und eigentlich, aber da müssten wir jetzt Vorträge noch halten, um zu schauen, welche geistigen Wesenheiten da alle mitwirken. Ich habe es jetzt nur so sehr allgemein gesagt, dass halt geistig-seelisches dahinter wirkt. Aber wenn man geistig-seelisches sagt, in Wahrheit sind es immer geistige Wesen, die dahinter wirken. Das ist so wie es in der Natur die Stoffe, die Grundlage sind, so sind es in der geistigen Welt, sind es geistige Wesen. Das, ob man die jetzt Engel, Götter oder wie immer nennt, ich meine, man darf sich die nicht so vorstellen, als die Flügel und Dinge, das sind halt Verbildlichungen der Sache. Aber es sind keine körperlichen Wesen, es sind eben seelisch-geistige Wesen. Und es ist also nicht bloß auch nur irgendein durch die Welt sausendes Geistiges. Das
aber sozusagen. Sie haben auch eine Art von Form.
Sie, natürlich, ja.
Sie haben auch rundherum erleben wir es auch in bestimmten,
bestimmte Darstellungen. Natürlich, ich meine, die Darstellungen kommen nicht ganz zufällig. Nur, man muss eben sehen, dass es trotzdem eine Versinnlichung von Kräften ist, die dahinter stecken und das nicht so genau ausschaut. Also, ich kann nicht zum Engel hinkommen, so guten Tag, Servus, Kräfte, wie schaut es mit einer Flügel nicht aus? Also, man muss ja richtig lesen, das konnte man damals noch. Heute neigt man dazu, alles dann gleich wieder materialistisch zu interpretieren. Das ist das Problem.
Ja, ich nehme doch an, der Steiner konnte auch zurückgreifen auf das Wissen von einem Hermes Trismegistos, das in etwa gleich ist. Er konnte zurückgreifen auf die Blavatsky.
Ja, natürlich. Er steht in Wahrheit nicht als einziger da, nein. Also es gibt eine ganze
Strömung. Das heißt, geistige Väter hat er schon.
Natürlich.
Das ist auch der Block hier.
Ja, selbstverständlich. Es gibt eine lange Tradition und es ist nur halt immer dünner geworden. Früher waren viel mehr, die sich damit beschäftigt haben und die auch wirkliche Kenntnisse davon hatten und in der Strömung steht da irgendwo drinnen. Es ist in unser Zeitalter geprägt dadurch, dass wir jetzt einmal sehr einseitig nach außen gerichtet haben. Hat es halt durchaus eben seinen Sinn, aber ich sage einmal, es ist jetzt die Zeit da, vielleicht noch mehr sogar als um 1900 als Steiner damit begonnen hat, um den Aufbruch wieder in eine andere Richtung zu lenken, dass das dazukommt, ohne das Errungene aber aufzugeben. Deswegen, das war nicht notwendig.
Das heißt, der kam als vernünftiger Komet wieder. Gedanke.
Ja, genau. Ja, absolut. Absolut. Ich denke schon, ja. Das, als Anthropos sind wir immer der Aufständige, der immer einmal anders denken muss. Also das Anthroposophie ist sowas Aufständiges, in Wahrheit, wenn es ernst genommen wird. Es ist also der Mut, einmal quer zu denken. Nicht zu glauben, aber auch nicht zu glauben, sondern offen zu sein. Um nichts anderes geht es. Offenheit, Beweglichkeit im Denken, im Anschauen, im Erkennen. Das, ich glaube, das brauchen wir alle heute sehr gut. Ist eine sehr gesunde Beprägung. Menschen, die nur einseitig denken, sollten eigentlich schon sehr zu verbeugen. Ja, wirklich, wenn man nur so stur ist, das ist bei uns selbstzerstört.
Das ist eine Krankheit, die sicher fremd ist.
Das, was mir bei Steiner so gefallen hat in diesem Buch, wie er langsam erkennt, das ganz am Beginn steht schon drin, man soll immer, wenn man was hört, liest oder immer offen lassen, es könnte ja auch anders sein.
Ja, absolut.
Das
heißt, es geht eigentlich wirklich, was ergibt sind Anregungen, beweglich zu werden im Erkennen, im Denken, im Anschauen der Welt und nichts anderes. Und völlig freie Nase, die hat nie gefordert, glaubt das so, wie das ist. Um das geht es überhaupt nicht, es soll ein Denkanstoß sein. Weil letztlich zählt die Anthroposophie, die jeder Einzelne entwickelt, die wird einmal zählen. Es gibt Anthroposophie so oft, dass es Menschen gibt, die es ernsthaft betreiben. Das heißt, die ernsthaft versuchen, die Welt einmal von verschiedenen Standpunkten zu betrachten, in dieser Beweglichkeit des Denkens und des Erkennens. Dann ist man eigentlich Anthroposoph. Und nicht, weil es im Büchlein steht, Wort Paragraph 1, 2, 3, 4, GA 120, Seite 321, dort Schlag nach, dort steht es. Das ist eigentlich ein Unsinn. Ich meine, das soll eigentlich alles eine Hilfe sein, Anregung sein, nichts anderes.
Natürlich beweisbar ist es nicht, aber es ist eine sehr logische Philosophie, das Ganze.
Ja, es soll einmal einfach eine andere Perspektive eröffnen. Mit der soll jeder tun, wie er glaubt. Das ist
die unsere beweisbare Welt, sehr fantastisch hineinpasst.
Ja.
Also finde ich sehr schön, dass heute der Ausdruck des dunklen Bewusstseins so positiv gesetzt
wird. Also, bitte Wolfgang, morgen in die Odyssee, der hat das nur auf allen Vieren krabbeln.
Ja, genau. Genau. Naja, dann kann ich nur allen für heute Nacht ein gutes Schlafbewusstsein wünschen. Danke.